Dieser Podcast
ist eine Stimmenreich-Produktion.
Herzlich willkommen zu Gala Berlin in der Podcast-Quiz-Show, deren Name ein Anagramm des Originals ist. Ich bin Max Snyder, euer Moderator und heute dabei.
In dieser Ausgabe wieder dabei der Holm.
Huhu.
Oh, der Magnus.
Achso, ich sitze jetzt schon 3 Wochen, 5 Tage und 82 Stunden hier. Endlich geht's mal los.
Und neu in der Runde dabei, der Frank.
Ja, guten Abend.
Und
mal sehen, wie ich mich blamiere.
Der Mirko.
Hallo. Schönen guten Abend.
Ja, und eine Raumtemperatur von 27,7 Grad.
Und eine Ortsdosisleistung von 0,18 Mikrosievert hier im schönen Saloui.
Ja. Dies ist Ihr Service-Podcast, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran für weitere Informationen.
Ja.
Komm, es ist 24 Grad.
0,17 Mikrosievert.
Bring dir eine Decke, du könntest frieren.
Ja. Von ein paar Arbeitskollegen habe ich auch mal den Eindruck, die frieren bei den Temperaturen noch. Also, ja, fahren immer noch oder sind immer noch mit langärmlich und langer Hose irgendwie unterwegs und. Ja, naja.
Ja, das Temperaturempfinden ist individuell, ne?
Ja.
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 Das wird im Winter auch noch viel, viel individueller, glaube ich.
Ja. Ja, da gab es Kollegen, die sind dann im Halbstundentakt die Maschine abgestellt, sind hoch in den Pausenraum, haben erstmal 15 Minuten natürlich ohne sich auszustempeln, die Hände an der Heizung aufgewärmt. Auch dachte ich, ja, richtige Handschuhe anziehen wäre vielleicht auch mal sinnvoll. Also, na gut. Ja, wie geht's uns denn so?
Wen fragst du denn?
Euch.
Sonst würde ich mich vordrängeln.
Ja,
mach.
Im Prinzip geht's mir gut. Eine gewisse Anspannung kann ich nicht verhehlen. Wie gesagt, ich versuche mich so wenig wie möglich zu blamieren, aber ich bin wirklich freudig erregt, sagen wir es so. Ja, ja.
Früher gab es bei dieser Sendung ja Schnaps.
Ja, bei den
Live-Veranstaltungen,
ja.
Ja, dann hoffe ich mal, dass wir alle eine Karte für den 37C3 kriegen, ne? Ja.
Ich schenke meine weiter.
Echt?
Weil mir Hamburg tatsächlich zu weit weg ist und das Corona-Risiko zu hoch. Weil ich danach, also ich fahre tatsächlich vielleicht, weiß ich nicht, nochmal in Urlaub oder so. In irgendwas. Also klar, das macht es nicht besser. Aber so große Menschenmassen und so, da bin ich noch ein bisschen sehr vorsichtig, weil bisher bei mir im Arbeitskontext, wenn wir irgendwie jetzt so bei Konferenzen oder sowas waren, habe ich immer erzählt bekommen, ich hatte Montag auch eine Dienstreise und hatte ich vielleicht Glück. Da war ja immer irgendwer dabei, der dann auch hinterher erst ein Treffer war. Okay. Und deswegen ist mir das tatsächlich ein bisschen zu heikel und auch wenn ich sozusagen mehr als geboostert bin.
Ich meine, wir wissen nicht, was im Herbst noch auf uns zukommt, ob das wirklich eine Präsenzveranstaltung wird, ne?
Das ahne ich halt auch tatsächlich.
Also ich befürchte auch Schlimmes an der Stelle, ja.
Ich kann mir eher vorstellen, dass die nächste offizielle Chaos-Veranstaltung eher das Camp als der Kongress wird.
Ja, das ist ein guter Punkt, aber dann muss ich halt auch um irgendwie einen Platz kämpfen.
Ja, aber vielleicht willst du ja zum Podstock nächstes Jahr kommen.
Das ist eine gute Idee und ansonsten ist ja noch, um sozusagen deinen Shameless Self-Plug zu unterstützen, Day of the Podcast, den habe ich mir im Kalender markiert und da werde ich auch nach Berlin kommen.
Ja, der ist momentan angesetzt für den 9.09.2023. Das ist ein Samstag und wir haben als Location die Seabase ins Auge gefasst. Haben das noch nicht offiziell, aber es gab da schon mehrfach Zeichen, dass es willkommen wird.
Ich war noch nie in Berlin und ich wollte es auch eigentlich dabei belassen, aber der DFB Podcast ist der Grund, warum ich nächstes Jahr höchstwahrscheinlich sogar zweimal nach Berlin fahre, weil ich mir im Frühjahr dann mal das alles anschauen gehe, wo das dann stattfinden wird und dann zur Veranstaltung dann natürlich auch komme.
Also die Seabase ist schon sehenswert irgendwie. Ich war da einmal drin mit Ayuvo zu einer Podcast-Aufnahme. Das ist schon ein
irrsinnige
Räumlichkeit. Ja, also das ist Wahnsinn. Es hat von Nerds gemacht, ne?
Das Schlimme an der CBS Aliens, ist ja...
Entschuldige bitte, aber von Alien.
Ah ja,
genau, es ist ja ein Raumschiff. Okay.
Stimmt.
Ja. Hm. Aber das Schlimme an der CBS ist ja genau wie am Kongress, bevor man zum ersten Mal da war, man denkt dann, da sind aber die Coolen und da gehöre ich ja nicht dazu. Da ist man auf dem Kongress und merkt, obwohl, ist ja alles geil und hier gehört ja jeder dazu. Und bei der CBS ist es vermutlich dann auch nicht anders.
Ich denke aber auch.
Sind halt so die Gedanken, die man sich dann macht, trotzdem.
Wir sind ja da. Wir haben uns, Holm. Das ist ja auch
der Kongress, da bin ich auch immer noch ein bisschen missmutig und mulmig. Und auch jetzt mit neue Location und allem drum und dran, den Kongress werde ich auch noch aus.
Alte Location.
Aber kleiner. Eine alte Location, die bevor sie bevor umgezogen wurde, zu klein war und jetzt haben sie kleiner gebaut und jetzt sind sie immer wieder zurück. Also bin ich halt wirklich gespannt, also, in welchem Nerd-Level das Ganze dann angepasst wird. Ich kann es mir.
Also ich habe gehört, dass
Der Kongress kleiner werden muss, das ist schon länger klar.
Also ich habe gehört, dass es ein bisschen größer geworden ist durch die Inhaler, die sie da angebaut haben.
Also mir wird der versiffte Teppichboden mit seiner ausstrahlenden Gemütlichkeit definitiv fehlen.
Das denke ich auch, ja. Also wenn ich den nie gesehen habe, ich kenne ihn nur aus der Doku, aber die Hallen sind halt noch klinischer, glaube ich, als schon.
Ja, genau.
Schon
Leipzig, also da, so. Da muss die Deko noch viel, viel mehr leisten.
Denn es hat sie in Hamburg auch viel, viel mehr leisten können, als sie das irgendwie in Leipzig konnte, ja. Also ich meine, vergleich doch auch das mal, ja.
Ja.
Leipzig war nicht so
angenehm,
das war nicht so kuschelig wie
Hamburg. Nee, das stimmt.
Hamburg war durchaus wesentlich schöner, wesentlich angenehmer.
Schön verwinkelt.
Mit egal, also da wird ein Team von LED-besprenkelten Nerds durch die Gegend springen und das Ganze hübsch machen. Also,
ja, klar. Ja. Aber ich vermute, es wird ein bisschen mehr, es wird ein bisschen mehr Arbeit als früher in Hamburg.
Ich glaube nicht wirklich.
Ja, glaube ich auch nicht.
Wenn man sieht, was man da so in Hamburg alles so gemacht hat. Nee.
Ich glaube auch so.
Also ich habe da vollstes Vertrauen, dass die das neue CCH auch auf jeden Fall kongresstauglich machen werden.
Ja, das machen die.
Vor allem freue ich mich auf den Sound. Vor allem freue ich mich auf die Talks und auf den Sound in den Talks, denn in Leipzig konnte ich mir weder live noch in der Aufnahme Talks anschauen, weil die Halle einfach so ungeeignet ist. Und ich habe mein Hörgerät ja nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch aus kommunikativen Gründen. Und es war mir weder live noch im.
Ja.
Und man bekommt es halt durch. Also, das ist wie beim Fotografieren. Also, wenn es kaputt fotografiert ist, und dann bekommst du es auch mit der Technik nicht mehr hin. Und in Leipzig war die Akustik in den Räumen einfach kaputt. Und da kann man auch nichts dran machen, weil die Räume halt einfach nicht geeignet sind für diese Art an Veranstaltungen, also für diese Vorträge.
Mit seinen Abschaltungen und als Konzertsaal gedacht, schon angenehmer, ne?
Das war mir gar nicht so bewusst.
Genoss ich zum Beispiel auch so genoss ich zum Beispiel auch den letzten RC3, weil da war alles eingespielt, da hat alles funktioniert und da hatten wir einfach endlich mal wieder einen geilen Hamburg-Sound bei den Talks. Also im ersten Jahr gab es dann ja noch Probleme, jeder musste sich noch irgendwie dann einschießen in die ganze Technik, aber im zweiten Jahr war dann ja wirklich ziemlich... waren alle Sprecher dann halt irgendwie bereit und da hat es dann halt funktioniert. Und das fand ich dann halt geil. Mir ist aufgefallen, dass ich die RC3-Talks dann halt wieder mit Freude schaue und die ganzen Leipzig-Talks, live ging es halt für mich überhaupt nicht. Und unlive, also halt dann im Stream und im Media CCC, war es sauschwer. Da freue ich mich drauf. Es ist ja doch immer noch auch ein Kongress und nicht nur eine Party.
Ja.
Wenn man die Talks mal wieder versteht. Also, wofür ja niemand was kann. Ne? Also, das sie haben ja wirklich das Beste rausgeholt. Aber es,
So.
Ja, wenn jemand sehen, was die da akustisch eben auch in den Räumen gemacht haben. Ne?
Das hat ja noch keiner getestet.
Nee. Am Wochenende ist, glaube ich, eine Begehung.
Wir schweifen ab.
Ja, sehr. Wir schweifen ab.
Und kommen zur ersten Frage. Und zwar, was wurde von der British Navy erst 1790 nach rund 300 Jahren abgeschafft? 380, sagtest du.
Was wurde von der British Navy erst 1970 nach rund 300 Jahren abgeschafft? Ah.
1970. 19. Ich und Mathe. Taschenrechner. Ihr rechnet das aber am Ende schneller als ich.
Könnte es das Kielholen sein?
Hat es was mit der Tea Party zu tun? Aber das ist ja ganz woanders gewesen.
Ist das, dachte ich. Es gibt diesen Begriff des Seitepfeifens. Ist das abgeschafft worden?
Was ist das? Kannst du das für die
das erklären? Es ist irgendein besonderer Pfiff von Wachhabenden oder Chefs oder Kommandierenden. Ich kenne nur den Begriff. Was sich genau dahinter verbirgt, kann ich nicht sagen. Musst du mal bei Wikipedia vielleicht fragen. Das ist so ein Alarmpfiff oder so ein, ja, nee, nicht der Ruf zum Essen, aber irgendwas Besonderes ist das. Seitepfeifen.
Aber das klingt wie was später durchaus noch Sinn machen würde.
Ja, eben, ich bin da auch nicht ganz glücklich mit dieser Aussage.
Mick Snyder hat auf seinem Soundboard ja so einen Hu-Hu-Knopf, wenn man sich der Sache nähert. Tun, ja? Hast du vergessen, ihn zu drücken?
Also müssen wir uns der Antwort wahrscheinlich annähern. Hat es was mit Seefahrt zu tun? Also hat er ja eben schon gefragt.
Ja.
Hat es was mit Schiffen zu tun?
Hat es was mit...
Nee.
Hat das was mit der Befehlshierarchie zu tun?
Nee.
Und ein Signal, ein bestimmtes Signal, das nicht mehr genutzt wird?
Nein.
Mit Kleidung?
Nein.
Hat das was mit der Rekrutierung zu tun?
Nö.
Hat das was mit dem Essen zu tun? Mit der Versorgung an Bord?
Ja, so in die Richtung geht's.
Oha. Aber die haben nicht das English Breakfast abgeschafft.
Nein, aber was anderes wurde abgeschafft.
Es gab ein besonderes Essen für besondere Zeremonien, aber dieses Essen war mit einem unsäglichen Aufwand verbunden, es 1970. Am Schiff vorzuhalten. Da wurden extra zwei Lagerräume permanent frei gehalten, um die göttlichen Lämmer,
vielleicht
die goldenen,
ging das aus, weil da irgendwie mit der Kolonialisierung irgendwas, oder war die viel früher? Ich bin da ja so ganz schlecht in Geschichte. Aber vielleicht wurde irgendwas halt nicht mehr gemacht, weil man daran da nicht mehr rankam oder weil man Verbündete hatte irgendwie und das damit da diplomatisch sozusagen verkehrt war, eine Tradition oder irgendwas aufrechtzuerhalten.
Die hatten die Besoffenen auf den Schiffen leid und haben Grog verboten.
Ich lasse das mal gelten.
Oh!
sie haben die tägliche Portion Rum für die Matrosen abgeschafft.
Damit den Grog. Ja. Schön. Sehr gut.
Also nicht
1970.
Schön,
aber schön.
Ja.
Das heißt, im Zweiten Weltkrieg haben die noch gesoffen.
Ja. Ich gucke gerade noch mal nach. Genau, rum zum Grog. Und das sind auch immer so Fragen, wo man sich so fragt, so, aha, ja, okay, warum?
Ich habe übrigens mal geguckt, Seitepfeifen ist eine Ehranweisung bei den Streitkräften verschiedener Nationen. Für Offiziere und hochrangige Gäste, die an Bord kommen oder das Schiff verlassen, wird mit der Bootsmanns-Matenpfeife gepfiffen.
Ist das nicht aber diese Mini-Pfeife, die in den ersten Star Trek-Episoden haben?
Weiß ich nicht. Ich bin kein Star Trek.
Dieses Captain auf der Brücke.
Ja, ja.
Also
ja.
Ich,
Das gibt
es ist doch am Anfang auch so eine kleine, die sieht man ja später gar nicht mehr.
Ja, fast wie eine Hundepfeife.
Aber ne? Selbst in Sequest DSV wird die noch benutzt.
Ja.
Oh, ich liebe diesen Klingelton. Den hat nur eine Person bei mir. Aber immer wenn da was kommt, dann höre ich den. Das ist immer ganz schön. Ja, ich bin halt ein Trekkie geworden.
Da ist nichts falsch dran.
Gott sei Dank, besser später als nie, denke ich immer.
Ja. Kommen wir zur nächsten
Frage.
Kommen wir zur nächsten Frage. Warum haben 10 ICE-Züge der Deutschen Bahn einen Becherhalter im Führerstand des Lokführers?
Krog.
Das ist ein ganz 10 ICE-4-Züge sind.
Mm-mm. Aber ich wollte gerade sagen,
irgendeine Modellnummer. Das ist ein ganz besonderer Becherhalter und das sind nämlich die Pendelzüge. Früher fuhr man zum Beispiel 10 Minuten schneller von Saarbrücken nach Mannheim, weil da nämlich ein ICE mit Neigetechnik eingesetzt wurde. Der konnte schneller durch die Kurven fahren und damit bei diesen Neigetechnikzügen der Kaffee nicht verschüttet.
Ne? Das klingt sehr plausibel.
Trotzdem aber wahrscheinlich nicht richtig.
Ja. Die Überzeugung ist aber immer trotzdem wichtig. Man muss es mit Überzeugung rüberbringen. Mhm.
Aber ein Stück weit könnte das doch durchaus Sinn machen, dass das vielleicht Züge sind, die die Grenze queren oder so und deswegen besonders lange Fahrtstrecken haben und damit da sozusagen Dehydrierung oder Kaffeeisierung gegeben ist bei den Fahrenden, gibt es halt diese Becherhalter.
Ist der Becher also für mit der Länge die in den Körper reinkommen oder für Flüssigkeiten, die aus dem Körper rauskommen?
Mit der Länge der Strecke hat es nichts zu tun.
Hat es was mit der Baureihe zu tun, dass es vielleicht nur die Prototypen waren und man dann später darauf verzichtet hat?
Nein. Das sind ganz reguläre Varianten.
Serienfahrzeuge.
Ja, genau, Serienfahrzeuge, genau.
Denen zusätzlich der Becherhalter hinzugefügt wurde und andere nicht.
Das ist eine spannende Frage. Wurde der nachgerüstet oder gab es den von Anfang an?
Der Lösung entnehme ich, die wurden nachgerüstet.
Okay. Also das muss das ja irgendwie auf Beschwer gewesen sein. Auf
Beschwerde. Das sind die einzigen Züge der Deutschen Bahn, die in die Niederlande dürfen und die brauchen einen Kaffeebecherhalter.
Regelung. Das heißt, das sind Züge, die in Länder fahren, wo es eine Regelung gibt, wo das arbeitsschutzrechtlich vorgesehen ist oder sowas. Und
Logo, das EU-Regulierung, die Scheiße. Das lasse ich mal gelten.
Oh, nee.
Also diese 10 Züge fahren zwischen Berlin und Kopenhagen bzw. Aarhus in Dänemark und laut dänischer Staatsbahn müssen Züge mit einem Becherhalter im Führerstand ausgestattet sein.
Naja.
Geil, kann ich dann nachher erzählen. Zu Hause. Super. Heute Abend noch.
Das geht in die ähnliche Richtung wie mit den Knallerbsen.
Was war denn da? Das weiß ich gar nicht.
Die der Schaffner an Bord haben muss.
Als Warnsignal, ne? Irgendwo.
Genau, in Frankreich. Ja.
In Frankreich steht
im Bahngesetz, dass das Bahnpersonal Knallerbs mit an Bord haben muss. Das ist noch aus anno dazu mal, wo dann früher, wenn ein Zug stehen geblieben ist, unerwartet, wenn er vom Bahnpersonal die Strecke zurückgelaufen ist, Knallerbsen auf der Strecke verteilt hat und der Nächste, der drüber gefahren ist, wusste, ich muss jetzt anhalten, weil da vorne ist die Strecke blockiert irgendwo. Ja.
Wenn das auf einer ICE-Strecke ist, muss er aber ganz schön weit rennen, dass das was bringt. Ne? Der hat einen Bremsweg von 6 Kilometern.
Paar Kilometer.
Da gibt es eine schöne Mausfolge. Im Lockdown haben wir alles, was bei YouTube von der Sendung mit der Maus gibt, gebinged. Da gibt es dann diese langen Folgen, also nicht so diese 10-Minuten-Schnipsel, sondern wirklich eine Stunde, wie wird ein ICE gebaut. Toll. Sau interessant.
Ach, die habe ich halt Teile gesehen. Ja, super. Ja.
Ich habe sie schon 4-mal gesehen und schon 30-mal gehört, weil es eine der Lieblingsfolgen vom Jungnet und der möchte dann den ICE nochmal schauen.
Gut, wir kommen zur nächsten Frage. Genau, auf welche skurrile Art erlangte der Radsportler Rafael Majka am 18.06. den Etappensieg der slowenischen Radrundfahrt?
Der hat die Majka-Würstchen gegessen.
Er flog ins Ziel.
Das ist doch Jens Weißflog. Ich bin heute wahrscheinlich, das ist ein ganz low-hanging fruit hier.
Ist er kurz vor der Ziellinie gestürzt und rübergerutscht?
Nein, zum Glück nicht.
Der ist auf ein anderes Fahrrad drauf.
Nein.
Weil seins irgendein Problem hatte. Schade.
Der fuhr mit einem Tandem und hat dann seinen Vorder...
Jetzt nochmal einzeln, Holm.
Oh, really? Der fuhr mit einem Tandem und damit er gewinnt, hat er dann seinen Mitfahrer, der vor ihm saß, dann runtergekickt und dann hat er allein gewonnen auf dem Tandem.
Das glaube ich nicht.
Nein. Birko, was sollst du sagen?
Er fuhr nur auf dem Hinterrad.
Nein.
Es ist eine Pedale abgefallen und er konnte nur auf einer Seite treten?
Nee.
Er war nicht gedopt, er hat trainiert.
Und keine Bremsen. Ich hab
gewonnen.
Es ist ganz, ist ganz regulär, ganz normal über die Ziellinie gefahren.
Okay, also aber es ist nichts Technisches.
Aber mit einem platten Reifen.
Nein.
Das wäre, glaube ich, zu unkurios. Es hat aber was mit dem Fahrrad zu tun, dass da ein Defekt dran war?
Mhm.
Okay.
Hat es was mit seiner Kleidung zu tun?
Nee. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil meine Technik keine Kapitelmarken ersetzt, wo sie das tun sollte. Das ist nicht.
War es eine organisatorische Maßnahme, die ihm zum Sieg verholfen hat?
Nein.
Also der hat sich auch nicht irgendwie an diesem Begleitauto festgehalten und das hat ihm dann Schwung gegeben oder so ein Quatsch. Aber das wäre ja auch Betrug.
Das wäre ja fast wie Doping.
Ja, nee, ja auch Benzindoping.
Huch. Aber er fuhr ganz normal durchs Ziel.
Er ist ganz normal durchs Ziel, ja. Mirko, was hast du gesagt?
War es etwas an ihm?
Nein.
Also der ist auch nicht rückwärts durchgefahren.
Nee. Ganz normal.
So, also er hat kurios gewonnen. Das heißt, haben andere vielleicht etwas getan, die eigentlich, bei denen man vermutet hätte, dass sie gewonnen hätten, aber dadurch, dass sie etwas dumm falsch getan haben, hat er dann stattdessen gewonnen. Sie fuhren am Ziel vorbei oder an der Zeitmessmarke und er fuhr durch.
Also meine Vermutung, der Einzige, der dem Massensturz entkommen konnte?
Das habe ich auch gerade sagen wollen. Das wäre es, oder er fährt teilweise über die drüber. Nein, alles gut. Das ist ja irgendwie was nahe liegt, ne? Dass irgendwie alle hinfliegen, verheddern sich und er fährt so weiter. Weg. Das,
aber das war es ja wohl so auch nicht.
Nein.
Ich dachte, er wäre noch beim Aufwärmen und das war schon das echte Rennen. So ging's mir
vielleicht
mal,
hat er eine Abkürzung einfach genommen, unwissentlich. Mm-mm.
Er ist auf dem Fahrrad balanciert.
Nein.
Also keine Akrobatik.
Nee, also er hat nichts, irgendwelche Kunststückchen gemacht, als er über die Ziellinie
Hintern
ist.
Hintern auf dem Sattel, ja.
Oder
den Hintern auf dem Sattel gehabt.
Ganz normal auf dem, wie, ja.
Vielleicht ist ja die Sattelstange
kaputt. Aber danach ist er gestürzt.
Gewesen. Nein.
Oder der ist direkt aufs Treppchen hochgefahren.
Nein. Was war der 2-Minuten-Gong?
War die Kuriosität, war die, bevor er dann den Sieg errungen hat oder danach? Also
davor.
Also war es jetzt noch also auf der, davor.
Dadurch,
also nicht durch nach Ziel
ein Auf sondern, dem Weg zum Sieg war was Kurioses.
Er hat unterwegs einen Reifen verloren, sein Begleitfahrzeug war nicht da und dann fuhr er da halt dann 1 Kilometer auf einem Rad, bis die dann wieder da waren und dann haben sie gerade so in der Luft den Reifen und dann.
Nein.
Er hat einem anderen Mitfahrer geholfen und hat trotzdem gewonnen.
Mhm. Also ja, wär schön, aber nee, das ist auch nicht.
Also du hast schon ein bisschen Spaß daran, uns geschehen, zu quälen. Oder ist irgendwas auf dem Zieleinlauf?
Ja.
Ist irgendwas in dem Rennen komisch gewesen oder war es im Zieleinlauf erst komisch?
Es war im Zieleinlauf so, ja, so kurz vorher.
Er hat 20 überholt.
Nee.
Beim Endsprint. Mhm.
Was kann denn da Kurioses passiert sein? Ich versuche gerade mal zu definieren, was da kurios sein könnte.
Ja, ihm ist auch nicht die Hose gerissen. Mhm. Mit der Kleidung hat es ja nichts zu tun. Die Kette vielleicht.
Nee, haben wir gehört, technischer Defekt auch nicht. Von wegen ohne Kette über die Ziellinie ist auch nicht.
Ich habe so gar keine Ahnung. Er hat einen Vogel auf den Kopf gekackt und er ist blind ins Ziel.
Nein.
Ja. Manch andere Fragen hatten wir schon, bei denen war sowas dann die Antwort. Also.
Ja, es ist nichts an dem dran, das irritiert mich auch so ein bisschen.
Kam denn nicht sonst immer noch so ein Klick-Klack, Klick-Klack, damit man weiß, dass es jetzt gleich rum ist?
Ich will auch wissen.
Also, die beiden Radsportler und Teamkameraden, Rafael Majka und Tadej Pogačar, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, lagen am Ende der Etappe am 18. Juni mit großem Abstand in Führung. Kurz vor dem Ziel entschieden die beiden mittels Steinschere Papier über den Sieg. Majka gewann Papier gegen Pogačars Stein.
Was ist das denn?
Also man hat ja im Video wirklich also die beiden gesehen.
Das definiert für mich jetzt Kuriosität.
Die da so am Quatschen waren und so. Und dann sieht man, wie beide so Steinschere Papier machen. Und du darfst über die Ziellinie fahren.
Cool.
Fehlt nur noch, dass sie zwischendurch eine Murmel gespielt haben. Eine Murmelrunde.
Zeigt aber einen erfreulich großen Teamgeist.
Ja, also wie gesagt, waren jeweils im beiden Team, aber schön.
Dass man da dann irgendwie ist. Hat ja auch nicht immer was zu heißen. Ja,
ohne große Querelen, ne? Da gab es bei der Formel 1 schon größere Dramen irgendwie.
Sehr schön.
Ja, ich habe es gesehen und fand es sehr lustig und kurz drauf dachte ich so, das wäre perfekt für die Sendung hier. Ja, und kommen wir, ich gucke gerade mal, ob ich noch eine Friedhofsfrage habe in meiner Liste. Ich glaube aktuell nicht. Ich gucke mal, also für Frank und Mirko, wir hatten bisher immer, das hat sich so als zufällige Tradition angebürgert, dass ich irgendeine Frage hatte, die was mit dem Friedhof zu tun hat und die ich meistens angeleitet habe. Kommen wir zu was Schönem.
Ah, ja, okay.
Oder zu was Lustigem. Dann ging es um irgendwas auf dem Friedhof. Ja. Sportfragen habe ich noch. Machen mal. Ich glaube, ihr seid ja alle TV-Agnostiker. Könnte die Frage nicht so einfach.
Frau-Agnostik.
Heißt das, wir mögen das nicht? Ich bin irritiert.
Aber nur öffentlich-rechtlich.
Kommen wir zur nächsten Frage. Und,
Friedhof und Fernsehen, pass auf.
Startet den Sound, aber macht keine Kapitelmarke. Das ist nicht schön. Dann mache ich die jetzt. Welche außergewöhnlichen Gäste gab es bei einer regulären Ausgabe von Wer weiß denn sowas im November 2019?
Hunde.
Kurze Erklärung, Wer weiß denn sowas ist eine Quizshow mit Bernhard Hohecker und Elton, wo jeweils dann immer bei beiden ein Gast da ist und die beiden spielen gegeneinander Geld und die Zuschauer, die sich jeweils hinter dem jeweiligen Team eingefunden haben, bekommen dann anteilig das gewonnene Geld ausgezahlt, wenn dann das jeweilige Team.
Und jeder von den beiden hat praktisch so einen Assistenten oder so einen zweiten Mann dabei oder eine zweite Frau.
Genau, und jeder von denen hat immer so einen Gast als Mitquisser sozusagen. Ein
Kompagnon.
Genau. Und da gibt es noch einen Publikumsjoker. Da ist dann auch die Besonderheit, dass die Antwort von dem Publikumsjoker auch genommen wird. Da kann dann nicht entschieden werden, gefällt uns nicht, wir nehmen es doch nicht, sondern das muss dann genommen werden. Und ja.
Da hatte eines der Teams
Nee, ich hätte gedacht, bin auch nur einfach, meine Güte, ich überschlag mich selbst vor Freude. Da war aber nicht dieser Roboter da, diese Sophia, oder? Mhm. Also irgendeine KI oder irgend sowas Animiertes, was eigentlich nicht im Studio ist.
Nee.
Also es war im Studio.
Ja.
Die konnten es anfassen.
Und zwar.
Ja.
Und zwar ein Menschen.
Es waren Menschen, ja.
Okay, Menschen, die man nicht zutraut, an so einer Sendung teilzunehmen oder Menschen, die eine besondere Befähigung oder eine besondere Nichtbefähigung haben, an einer solchen Sendung teilzunehmen?
Weder noch.
Die hatten kein Corona.
Nein, es war 2019.
Okay.
Ende 2019.
Ich hab's, es war jemand aus der Studiobesatzung, die einspringen mussten, weil die ursprünglichen Gäste nicht da waren.
Nee.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte?
Ja, welche außergewöhnlichen Gäste gab es bei einer regulären Ausgabe von Wer weiß denn sowas im November 2019?
Außergewöhnlich. Die Flippers.
Nein. Aber die, also Holm, du hattest gerade, also ja, so.
Die Amigos?
Nein.
Also eine Band, also irgendwelche Pop-Menschen, von bei denen man nicht.
Ja, ein Künstlerduo.
Die dachten, das wäre.
Ein Künstlerduo?
Also Daft Punk, mit denen wohl versprochen, sie gehen zu Wetten, das zum Gottschalk und stattdessen waren sie bei Wer weiß denn sowas?
Nein.
Oder so. Aber sowas in der Art, so Künstler oder so, die ich eigentlich
guck,
nicht.
Ich guck gerade mal nach, wer denn da eigentlich
ja, jeweils, selbst
zu Gast war bei Elton und beim Hohecker. Ich habe die Folge auch gesehen, aber ich.
für Elton war Stefan Raab da und für Hohecker war es Hugo Egon Balder.
Ja, das wäre auch sehr schön, aber leider nicht.
Auch keine Hella von Sinn oder so.
Elvis.
Doubles.
Nee.
Mist.
Das ist auch
schön. Genau, der Schneider.
Das wäre geil gewesen. Nee, ja. Doch, das, ja, Doubles von den beiden selber oder Menschen, die imitieren so.
Mein Problem bei all den Gestalten, die ich da gesehen habe, wer davon war außergewöhnlich?
Habt ihr alle nachgeguckt und ich bin der Einzige, der hier nichts macht?
Nee, ich hab das früher wirklich.
Nee, ich gucke auch nicht oder so.
Ich
komme nicht drauf, wer davon außergewöhnlich sein soll.
Kein Pflaume.
Na Moment, waren es die Personen, die außergewöhnlich waren, oder die Tatsache, dass sie da waren?
Das
Außergewöhnliche.
Da waren, war das, dass sie da waren. Und
weil das die Eltern oder so waren?
Nee.
Irgendwelche Freunde, PartnerInnen?
Nein, Freunde im weitesten Sinne, ja.
Freunde, die also irgendwelche Schulfreunde oder sowas, so Vergangenheitsmenschen, das war so Julia Leischig irgendwas mäßig. Fuck.
Die Erfinder des Originalformats, vermutlich ist es ja irgendwo geklaut, gekauft oder sonst was, und es waren die Erfinder des Originalformats.
Nee.
Aber wenn es mit Freunden zu tun hat, im entferntesten Sinne.
Kleiner Tipp, einer der Gäste war Kai Pflaume.
Ach.
Hä, das ist doch aber gleichzeitig der Moderator, das habe ich doch gesagt.
Quatsch, nicht Kai Pflaume, sondern Ina Müller. Entschuldigung. Hä?
Wer auch immer das ist.
Die haben gesungen. Das waren irgendwelche singenden Sachen, weil Ina Müller hat doch diese Talkshow, wo sie immer singt.
Ja.
Inas Nacht.
Kim Fischer vielleicht noch. Die kann doch auch singen. Helene
Fischer.
Oder, nein, Helene Fischer könnte auch sein. Aber das ist eher Schlager. Du musst an singende Moderatorinnen denken. Zum Beispiel Barbara Schöneberger, die singt auch.
Mann. Ina Müller und Götz Alsmann.
Also.
Ja, ist auch eine gute Kombi.
Ihr kennt ja vielleicht alle die wunderschöne Sendung Inas Nacht im Schellfischposten aus Hamburg. Und da steht ja immer am Fenster so ein schöner Männer-Shanty-Chor, die mal so die Gags belachen oder besingen. Und am 16.11. war Kai Pflaume zu Gast bei Inas Nacht. Und ja, fand den Shanty-Chor super und meinte so, oh, ihr müsst mal zu mir in die Sendung kommen. Und daraufhin waren die dann am 18.11. Bei Wer weiß denn sowas zu Gast.
Ich wusste nicht mehr, dass die da so einen Chor hat. Ist ja traurig, dass die Leute bezahlt, dass die über sie lachen.
Naja, also die nicht, die, das ist nicht der Love-Track, aber die, die machen da mal so ein bisschen begleitende Unterhaltung irgendwie. Wer die Sendung gesehen hat, weiß, was ich meine. Aber ich, das fand ich ganz schön.
Ja, eine gute Frage.
Inas Nacht und Zimmerfrei, Perlen der Dritten.
Mhm. Ja, Zimmerfrei, vor allem Zimmerfrei. Ja. Kennt ihr noch Schmiteinander?
Ja. Mit Feuerstein.
Ja.
Großartig. Zu der Zeit lief aber auch noch Harpe
Kerkeling. Wie hieß denn die Oma? Die Oma hatte doch. Oh, wie hieß denn die Oma? Oma Scharif. Mhm. Oma Scharif, ja. Die Oma. Super.
Zu der Zeit lief aber auch noch hier Harpe Kerkelings total normal, voll normal.
Ja, irgendwie so.
Wer hat die Pizza Margarita bestellt? Er hat immer mit Opa Kaffeemaschinen verloren.
Darüber lacht die Welt. Voll normal, total normal.
Das war 10 Jahre später oder so.
Jetzt wissen wir alle.
Das Blöde ist ja, wenn man solche Sendungen kennt, dann wissen die anderen gleich, wo sie einen altersmäßig einsortieren.
Ja, ich finde das nicht blöd. Das kriegen die Leute auch raus, wenn sie mir auf Twitter folgen. Und dann wieder nicht, weil ich dann lache wie ein 12-jähriger Junge über irgendwelche Penisse.
So, jetzt muss ich nochmal hier, damit der hier auch einen lernen mag.
Also seit du das neue Profilbild hast, weiß man nicht mehr, wie alt du sein könntest.
Ich?
Ja.
Ja, aber das, du meinst, weil da so viel Sonnenbrille drauf ist? Oder weshalb? Ich könnte dir auch genügend Bilder ohne Sonnenbrille schicken. Ich liebe das, wenn du so sagst. Ne, aber ne, ja. Aber es ist tatsächlich so, ich sehe auch jünger aus, als ich bin. Das höre ich auch oft. Das war auch am Montag, da war ich auf einem, da habe ich einen Vortrag gehalten. Und da kam hinterher nach dem Vortrag jemand auf mich zu und hat mich gefragt, ob er fragen darf, wie alt ich bin. Da habe ich gesagt, klar, fragen kann man immer, ich mache da kein Geheimnis draus. Und der meinte dann aber auch nur, ja, konnte sich das denken. Weil er ja weiß, wegen dem Titel und so, und man sitzt ja eine Weile an der Doktorarbeit. Aber also sonst wäre der da, glaube ich, auch nicht drauf gekommen.
Ich bin ein Mitzwanziger im Körper, gefangen im Körper eines 42-Jährigen.
Ich bin ein 12-Jähriger gefangen im Körper eines 31-Jährigen.
Man ist entweder 23 oder 42. Die 23 nimmt mir jetzt halt echt niemand mehr.
Und auf Arbeit habe ich letztens auch gesagt, ich habe ja so ein iPhone 11 Pro, aber nicht Max. Und da habe ich letztens gesagt, ja, mein Display ist mir zu klein, ich bin 85 Jahre alt.
Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar, warum bekommen Touristen im Allgäuer Luftkurort, in einem Allgäuer Luftkurort, zur Begrüßung gelbe Tücher in die Hand gedrückt?
Damit man sie erkennen kann, wenn sie am Berg irgendwie versacken. Aber das glaube ich nicht. Ist das, weil da irgendein geothermales Phänomen ist, dass man damit in der Luft irgendwas sichtbar macht oder so?
Nee.
Das ist wie in der Serie Ferdi, da war es da, oder bei Biene Maya, da die Ameisen, die hatten ja auch verschiedenfarbige Tücher, um rauszufinden, ob sie jetzt die populäre Front oder die Front populär sind. Und so ist das auch hier bei den das ist so ein Grabenkampfding zwischen den verschiedenen Kurhotels, um die Kunden besser auseinanderhalten zu können. Und auch wenn sie dann halt vollgesoffen neben dem Kurschatten wach werden, dass sie dann irgendwie anhand der Farbe erkennen können, wo sie dann wieder hin müssen.
Na, vielleicht ist es wirklich so, dass da es hat aber nichts mit zwei verschiedenen Hotels zu tun, die sich ein Gelände teilen.
Nein.
Okay.
Das ist der Beginn der Farbtherapie.
Nee.
Dann wäre es aber krass, weil dann hätte er andere Farben ausgelassen. Die kriegen alle eins oder kriegen nur bestimmte Menschen eins.
Sollen die genutzt werden, um in irgendeinem Fall auf sich aufmerksam zu machen, zum Beispiel bei Bergunfällen oder so?
Ja, aber nicht bei Bergunfällen.
Das aber wenn der Hubschrauber kommt. Das meinte ich vorhin, dann kannst du eigentlich mit den Armen so ein Signal machen.
Die
stehen in meinem Rucksack.
Nö, also Hubschrauber, ja, auch. Also jetzt aber nicht dafür. Aber
man kann das wo festbinden.
Ja, kann man auch, wahrscheinlich.
Okay.
Gelb hebt sich ja unheimlich gut gegen Grün ab und Dunkles ab. Vielleicht, falls sie sich im Wald verlaufen haben?
Nö. Vorher, wollte ich jetzt sagen.
Also es dient da, ist ja keine Baum, da sind ja keine Bäume mehr, ist ja Baumgrenze.
Es dient hat's im weitesten der, Sinne hat's der Signalisierung.
Ja.
Aber es ist ein Spezifikum, das mit diesem, mit genau diesem Ort zu tun hat, beziehungsweise mit der Art der Anwendung. Also manche Kurorte sind ja ein Luftkurort oder sonst irgendwas. Also es hat damit zu tun, dass dort etwas Besonderes gemacht wird. Oder es ist willkürlich und könnte auch in jedem anderen Kurort oder Ort so angewandt werden.
Ja, das könnte auch überall woanders stattfinden. Also die, da, die generell das Vorgehen könnte man auch überall anders irgendwie.
Irgendwas mit die machen damit auf sich aufmerksam im weitesten Sinne.
Ja.
Nur im Notfall man, oder damit generell?
Damit sie beim Wandern so eine Sichtkette haben und sehen, wo die anderen auch sind.
Aber dann ist ja der Wald, dann siehst du ja den Wald vor lauter Tüchern nicht. Irgendwann. Also ich finde die Idee nicht verkehrt. Ich denke mir nur, wenn jetzt jeden Tag 10 Menschen kommen, ja, die das bekommen, dann ist das so ein, dann wird es schnell eng.
Ja, aber ich wenn dachte du so eine ja erst, dass wir Kette hochläufst. Und dann ist jemand langsamer und fällt zurück.
Ja.
Und dann sieht er immer noch, wo der da vorne rumläuft. Weil helles gelbes Tuch.
Vielleicht macht man das an den Rucksack ja so, an die Kleidung irgendwie oder an den Armen, dass man das erkennen kann oder so. Vor allen Dingen gelb, auch so ein bisschen wegen Farbblindheiten. Das ist nicht blau oder grün oder so. Oder rot, es ist halt gelb.
Was signalisiert man damit? Signalisieren die damit eine Notlage?
Nein.
Also ist es zur Sicherheit oder ist es zum Beheben einer unsicheren Situation?
Weder noch.
Ist nur ein Erkennungszeichen.
Mhm.
Es ist ein Sichtbarhinweis, also dass ich sehe, dass da auch jemand von meiner Gruppe ist.
Nö.
Oder dass das da ist überhaupt die Alternative jemand zum Kurpass ist. Signalisiert, um Mirkos Antwort abzuwandeln, um zu signalisieren, hier ist überhaupt jemand.
Weil die haben die Salztherme und wenn man da reingeht, dann bindet man sein Tuch vorne fest und solange noch ein Tuch da ist, darf das Ding nicht geschlossen
ist
werden,
da
weil
Nebel?
Da ist noch jemand drin.
Du hast ja gesagt, so Kurort, vielleicht ist da so hohe Luftfeuchte und man sieht die anderen nicht.
Nee.
Auch keine Saline.
Mhm.
Oh Mann.
Das ist das persönliche Taschentuch.
Nee. Das ist wirklich ganz, ganz simpel. Also.
Dann sind wir doch beim Zeitindikator. Das ist, jeder bekommt das Tuch und das verändert dann halt seine Farbe mit der Zeit. Und wenn es dann halt unansehnlich ist, ist die Zeit rum, die die Krankenkasse bezahlt.
Das wär's ja.
wird das Tuch in einem Ruhezustand getragen, also hier von wegen am Rucksack festgemacht, oder wird damit irgendwie gewedelt?
Es wird gewedelt damit, ja. Die Frage,
was ist für den Aufguss?
Nö.
Wenn man die Reha hinter sich hat, dann wirft man die Tücher in die Luft, so wie irgendwo seinen Doktorhut bei der. Juhu, ich bin jetzt trocken. Hui, hier fliegt mein Tuch.
Wir haben eine trainierte KI, die die Gäste überwacht und wenn die wedeln, holen die dann mit den Roomservice.
Nee, ist auch gut, ja.
Aber. Und weil sie mitten im Allgäu sind, kein Internet haben, haben sie keine Erfitex, sondern gelbe Tücher.
Nee.
Das ist die Idee. Also es hat auch nicht damit zu tun,
wedeln
dass man am Minigolfplatz erkennt, dass die da rein dürfen.
Ja.
Wedeln die jemand an sich heran?
Ja, führt deine Idee noch ganz kurz aus.
Ein Taxi oder so?
Aber auch nicht Bienen oder so.
Oder ein Postbus, einen gelben Postbus.
Nee, kann ich.
Halten die damit an?
Nee, kann ich, also Taxi kann ich leider nicht gelten lassen. Okay. Nah dran, also.
Aber vielleicht so ein Touri-Fahrding, Fahrdienst-Wanderweg. Wenn du den Wanderweg nicht mehr gehen kannst, dann kannst du dir Hilfe holen.
Nein,
dann fahren sie dich
auch,
das Reststück.
Auch nah dran, aber, also ich löse mal auf. Auf diesen Tüchern steht, nimm mich mit. Touristen können diese Tücher verwenden, um von den Einheimischen im Auto ein Stück mitgenommen zu werden, indem sie sich winkend damit an die Straße stellen. Die Einheimischen erkennen an diesen Tüchern die Touristen und nehmen sie eventuell mit, weil sie wissen, dass diese Geld in den Ort bringen.
Boah, sind die nett.
Also quasi
ist das der netteste
der,
Ort der Welt.
Die Touristen-Variante.
Das ist der gelbe Daumen sozusagen
genau,
für den Anhalter, ne?
Genau, so statt dem Tramper-Schild irgendwie so halt so ein Tuch, ja.
Und für die Idee bekam ein Beratungsunternehmen 68.000 Euro ja, und irgendein bestimmt, Lokalpolitiker ja. verkauft als Verkehrswende. Geil. Das könnte in Saarlouis auch funktionieren. Verrückt.
Ja, irgendwie verrückt. Aber keine schlechte Idee eigentlich.
Mm, ja.
Hat einen gewissen Charme, finde ich.
Ja. Das könnte man auch so also generell einführen, dass man irgendwo also wenn du weißt, da winkt einer mit so einem gelben Tuch.
Ja.
Irgendwie. Das weißt du. Ah,
man muss nur aufpassen, wo man winkt. Also da gab es irgendwas an Autobahnraststätten mit verschiedenen farbigen Tüchern da.
Ja,
Je nachdem, welche ja. Farbe man da am Auto hatte. Mhm. Dieses Tuch zerstört sich außerhalb der Bezirksgrenze von selbst. Oder ihr Leben.
Kommen wir zur nächsten Frage. Warum wollte sich im März 2009 kaum jemand auf die Bank einer Bushaltestelle in Rotterdam setzen?
Weil die frisch gestrichen war. Wäre zumindest denkbar.
Weil die Buslinie längst nicht mehr fuhr.
Doch, die fuhr.
Das ist aber nicht wieder so eine, diese Buslinien-Geschichte im Altenheim oder sowas.
Also es ist eine richtige Bushaltestelle, die auch bedient wird und so, da fährt ganz normal ein
Linienbus oder so.
Wollte man sich nur auf die Bank nicht setzen oder wollte man sich insgesamt in der Nähe dieser Bank auch nicht aufhalten, weil die Bank zum Beispiel unter einer Brücke stand, die von Touristen, die haben da Möwen gefüttert und die Möwen haben sich dann...
Man wollte sich nur nicht auf die Bank setzen.
Da war eine coole Werbung dahinter. Und wenn man sich auf die Bank gesetzt hat, war man Teil des Kunstobjekts.
Ja, führen sie aus.
Ja, irgendwann, wenn es juckt im Schritt und dann irgendwie breite Beine oder so geht Podcast und dann.
Du sollst nicht von dir auf andere schließen. Ne?
Wer hier sitzt, ist doof. So,
Ja, es geht in die Richtung, aber also noch ein bisschen gemeiner tatsächlich.
Noch gemeiner.
Es ist aber nicht irgend so eine komische Werbekampagne sozusagen.
Ja, es wurde als Werbekampagne genutzt, ja.
War das die Sitzfläche irgendwie präpariert?
Ja. Frank, ja. Also sie war präpariert.
Die Klebedinger, wenn man aufsteht, klebt einem Werbung am Po.
Nee.
Phallus-Symbole. Sind wir in der Fäkalfrage?
Nein.
Ach, geil.
Dann halt
Wer
ich
hier
meine
sitzt,
Ideen
hat sich zurück. Eingemacht oder so.
Und ich die Stelle beim Papst entdeckt, Titanic-Cover. Und die Rückseite auch noch.
Nee.
War es eine beauftragte Werbung, also irgendeine Zukaufwerbung oder war es was von den Verkehrsbetrieben oder der Stadt selbst, die ja dann wirklich auf eine Situation an dieser Bank hinweisen wollten?
Nee, es war nicht von der Stadt oder vom Verkehrsunternehmen.
Also es war mehr oder weniger ein Zufall, dass da genau dieses Ding da hing.
War aber die Werbung, die damit irgendwie unterstrichen werden sollte mit durch die Person, die da auf der Bank saß, war die Werbung irgendwas, hatte die das mit Nahrungsaufnahme, sprich mit Essen zu tun?
Nein.
Das war aber auch nicht irgendeine Werbekampagne, die auf einen Missstand hinweist oder so.
Es war ein zögerliches
doch,
Nein, es war so ein
doch,
Tierschutzding
doch,
irgendwas.
Könnte man so sagen, ja.
Okay. Ja. Ist es tatsächlich Tierschutz, wie Holm sagt?
Nein.
Ist es Nahrungsmittelknappheit?
Nee.
Kinderarmut?
Ist Amnesty International?
Nee.
Es hat nichts mit Datenschutz Benetton. Zu tun, oder? Fuck, dann ist es irgendwas, dass da wer gefilmt wird, wenn man da sitzt oder so.
Nein.
Oder dass da das Telefon irgendwie...
Nee.
Das irgendein Wiedererkennungsding...
Hat die Werbung... Ist es ein paar für was Gegenständliches
oder so.
Geworben oder für was Ungegenständliches, also ein Verhalten zum Beispiel?
Nein.
Wollte die Werbung mir was verkaufen oder wollte sie irgendein Verhalten von mir provozieren?
Die Werbung will dir was verkaufen, ja.
Oh Gott,
ist es
also ein VPN-Dienstleister
kann es
nicht sein.
Oder irgendwie was Digitales, ein Display und vielleicht noch eine Kamera dabei oder sowas.
Nee.
Ein Telefon?
Analog.
Nee.
Gerät? Frage,
bitte. Also, warum wollte sich im März 2009 kaum jemand auf die Bank einer Bushaltestelle in Rotterdam setzen?
Rotterdam. Oh Mann, 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 Mann. Es hat irgendwas mit Datenschutzkram zu tun.
Also ja, Datenschutz im weitesten Sinne. Also, ich habe
Deutsch. Oder, ja, man verrät könnte, irgendwas man über ganz, sich selbst.
Ja,
man,
ja, das auf jeden Fall, ja. Genau.
Man wird dort gefilmt.
Nein.
Habe ich schon gesagt, hat er verneint.
Was vielleicht kann man denn, was kann man mit einer Sitzfläche anstellen, wenn sich jemand draufsetzt?
Du könntest irgendwas einbauen, das dann entweder etwas hinterlässt, also was weiß ich, einen Sitzabdruck oder so, dann kann man sagen, ja, sie sind zu schwer und sollten vielleicht sich mehr
bewegen. Das würde heißen, eine Waage einbauen. Stehen. Ja, eine Waage einbauen auch. Und sagen, sind zu schwer. Kaufen Sie das Pulver da hinten.
Haben wir gelöst. Das lasse ich mal so gelten. Also,
wer kriegt denn das jetzt? Ich habe nur so dumm drüber nachgedacht.
Wir teilen uns das Ding.
Ja, Frank und Magnus haben gelöst, genau. Und zwar die Fitnesskette Fitness First hat in Rotterdam eine Bushaltestelle so umgebaut, dass jeder, der sich auf die Bank im Wartehäuschen setzt, gewogen wurde. Das Ergebnis wurde dann auf dem nebenstehenden Billboard angezeigt, sodass man während der Wartezeit permanent mit dem eigenen Gewicht konfrontiert wurde.
Oh, ist böse.
Praktischerweise nennt das Billboard auch gleich das nächstgelegene Studio, in dem man durch regelmäßigen Sport sein Gewicht
das hätte ich für einen Vortrag meiner Diss gebraucht.
Nachhaltig reduzieren kann. Das meinte ich mit digitaler Werbung, also dass da irgendwas so passiert.
Realisiert wurde die
Aktion von der Das ist aber echt eine scharfe Idee, ne? Also die Idee musst du erstmal haben, finde ich. Die hat was, ja? Ja.
Aber das ist schon hart.
Ja.
Also das ist auch schon Body-Shaming so ein bisschen, ne?
Ja.
Du bist nur gesund, wenn du ein gewisses Gewicht erfüllst, was ja Quatsch ist. Das ist ja schon diskriminierend.
Ja, aber man könnte dann sagen, so viel wiege ich gar nicht. Ich habe ja hier noch meine Tasche, da ist eine Literflasche Wasser
drin. Ja, da ist so ein Backstein drin.
Ja, genau. Oder mein schwerer Laptop.
Der Fahrschutz.
Ja, oder wenn oder der Bus kommt, ne, du sitzt da und der sagt, dich nehme ich nicht mit, du bist so, du da
ja, genau. So viel Gewicht. Ja, aber das ist eben die Diskriminierung. Also ich meine, es gibt ganz viele Menschen, die ja eben ein hohes Gewicht haben, eben nicht, weil sie irgendwie was dafür können.
Ja,
und das finde ich halt ein bisschen schwierig.
Ja,
weil
ja,
das halt das gesellschaftliche Bild aufrechterhält, von wegen,
das war 2009.
Man ist nur gesund, wenn man hingeht.
Ja, das war 2009.
Ich find,
das hat das sich wahrscheinlich auch in Niederlanden geändert.
Ja, die haben nehme relativ. Ich
mal zu ihren Gunsten an.
Die haben eine ganz anderes Datenschutzbewusstsein, obwohl teilweise auch nicht, wenn ich da an die WhatsApp-Gruppen denke, wo die sich gegenseitig Bescheid sagen in der Nachbarschaft, ob komische Menschen rumlaufen. Da habe ich mal einen Vortrag zugesehen. Ja, das gibt's da tatsächlich. In Amsterdam habe ich den Vortrag gesehen.
Das gibt's ja auch leider.
Das ist so ein Community-Ding.
In meiner Gegend.
Aber also die setzen die
ich komme vom da Dorf, da rief man sich früher an.
Viel zu viel Aufwand, viel zu viel Personal. Das hat früher ein Blockwart erledigt. Also
das machen die ja jetzt digital.
Bei mir der Dosi. Weste, wo Blockwart draufsteht.
Bei uns sind die Omas am Fenster, der Dosi, der Dorfsicherheitsdienst.
Oh, das gibt's öfter, so dass die sich so absprechen. Das habe ich auch schon gehört, aber ob das so gut ist, da freut sich jetzt das Ordnungsamt nicht so, weil die gerne dann Probleme mit den Menschen haben.
Hm.
Weil sich ein bisschen zu wichtig nehmen.
Aber hier mit dem Gewicht, bei mir im neuen Fitnessstudio, da zeigt der Fahrstuhl, ne, da gibt es einen Fahrstuhl, um im vierten Stock zu kommen, da geht immer ins Fitnessstudio, da ist ja fit genug. Der Fahrstuhl hat dann halt mittlerweile so Rekuperationsantrieb gedönst und sonst irgendwas und speist dann halt wieder Energie ein, dann steht dann halt da, im Moment erzeugt ihre Fahrt Energie. Gerade jetzt bei so einem Fahrstuhl ins Fitnessstudio, da könnte man diese Waage-Geschichte ja auch irgendwie kombinieren, dass man dann halt nicht schreibt, wird jetzt Energie erzeugt, wird Energie verbraucht, sondern einfach so, uff, beim Hochfahren so, uff, und beim Runterfahren Glückwunsch, 2 Kilo gut gemacht.
Du meinst, so. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, die seufzende Tür von
Per Anhalter durch die Galaxis.
Die gibt es übrigens in der CBS auch.
Genau, oder in dem MOD, in dem Multi-User-Dungeon. In dem Multi-User-Dungeon Final Frontier, das ist ein geiles Science-Fiction-Mod, da gibt es einen Lift-Psychologen und wenn man da mit dem Lift auf Soll dann halt hoch und runter fährt, dann hört man dann die ganze Zeit zu, wie der Lift dann halt sein Leid klagt und der Lift-Psychologe versucht, den Lift dann halt irgendwie aus seinem Trübsal rauszunehmen. Das
schön, ist ja auch so anhalterisch.
Ja, so, aber Fitnessstudio-Fahrstuhl, der beim Hochfahren, oh, und jedes Mal was anderes dann halt so, oh leck. So, so.
Ja. Gekommen. Nein, der macht natürlich Frage. Auch, der müsste natürlich auch gleich ein Foto machen von dem Transportierten, damit er beim Runterfahren die Zuordnung hat, ne?
Oh ja. Gott. Ich will das gar nicht hören.
Das wird Datenschutz sehr problematisch. Ja. Wir kommen zur nächsten Frage.
Ja, mach mal eine Frage.
Jetzt muss ich nochmal, damit euch nicht zu viel Zeit verloren geben. So, jetzt nochmal neu.
Knie möchte reden.
Warum wird in Rapperswil am Fastnachtsdienstag immer Wurst und Käse aus dem Rathausfenster geworfen?
Weil man mit Speck Mäuse fängt. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall irgendein Brauch, möchte ich meinen.
Ja.
Irgendeine Sage oder so.
Brauch, ja.
Rapperswil klingt ja irgendwie nach Elsass oder
Fasnacht,
so.
Fasnacht, das ist doch Fastenbrechen oder sowas.
Es liegt in der Schweiz.
Ist nicht von Ostern oder irgendwas, von da an Aschermittwoch, bla bla, ist da nicht irgendwie Fastenzeit vorbei? Oder beginnt die da?
Das weiß ich nicht.
Wann wird es rausgeworfen?
Wenn du es nicht weißt, hat es damit nichts zu tun. Auch okay. Ja, nee,
wann wird es rausgeworfen?
Fast nachts Dienstag.
Okay, also am letzten Tag.
Ja,
ja, dann noch einmal.
Aschermittwoch, noch einmal. Ne?
Ja.
Ja, Aschermittwoch ist alles vorbei, wird gesungen. Dann wird noch einmal, also bei uns gibt es ja hier dann den Rathaussturm, das ist dann so zum Beginn der Fasten, weiß nicht, wie es sonst wohl ist. Und dann übernehmen die Ecken ja das Rathaus und am Schluss werfen sie dann die Reichtümer des dicken Bürgermeisters aus dem Fenster oder so.
Vielleicht dann die Vorratskammer geplündert.
Also die Idee von der Fastnacht soll ja irgendwie sein, noch einmal, also es ist ja ein inverses Zuckerfest, ne? Zuckerfest ist nach dem Fasten, macht man dann einmal, jetzt feiern wir, dass wir was erreicht haben, hier wird vorher gefeiert, bevor es dann vielleicht erreicht wird. Und das ist dann halt noch einmal Schlemmen auf Kosten des dicken Bürgermeisters, dürft ihr euch noch einmal die Bäuche vollhauen, bevor dann jetzt 6 Wochen Trübsal angesagt ist.
Richtet sich dieses Nahrungswerfen an die Gesamtbevölkerung oder vielleicht nur an Kinder? Das gibt's ja auch, dass man so für die Kiddies noch so eine Spezialvariante in den Karneval einmal einbaut.
Das glaube ich für alle.
Ist das eine besondere Art Wurst und Käse?
Ja, man kann es als Spende ansehen, aber es hat eher mit Brauchtum zu tun, wie Magnus schon dachte. Also.
Ist es eine besondere Art Wurst und Käse? Also irgendetwas, was explizit für diese Fastnachtsbräuche gemacht wird? Beliebig quasi?
Ja.
Also, wir nahmen schon immer die, aber es hat keinen besonderen Grund, dass wir die nehmen. Und es ist nur dort?
Ja.
Oder vermutlich?
Nein, es ist
nur irgendwann gab es mal eine Hungersnot und der Bürgermeister hatte sich beim Fastnacht daneben benommen und um die Meute vor seiner Tür zu beruhigen, hat er angefangen, Wurst aus dem Fenster zu schmeißen.
Nö, schön.
Aber nicht, oder vielleicht hat es nichts mit so einer Hungersnot zu tun unbedingt, sondern dass der irgendwie das Volk ruhig stellen wollte. Dass er gesagt, dass er irgendwie Leute überzeugen wollte oder so komisch. Mhm. Und dann gesagt hat, hier nehmt Wurst und Käse und dann wählt ihr mich oder so ein Quatsch.
Nee, also der.
War in der Frage noch ein Detail dabei, von wo? Also aus dem 4. Stock aus dem Rathaus oder sowas, gell?
Nö.
Weil da die Kantine ist und die Wurst wird über die Fastnacht hinweg dort gekocht.
Brauch selber wurde auch nicht von dem damaligen Bürgermeister oder so ausgelöst, sondern von irgendwelchen Leuten.
Ja, man hat das Rathaus geplündert, in dem unter der Decke die ganzen Würste und Käseleiber hingen. Mhm.
Ist das eine Art Belohnung für die draußen Stehenden?
Nö.
Die haben das Dorf liegt am Hang und die haben keine Straßen, um einen vernünftigen Festzug zu veranstalten, aber sie haben einen großen Platz vorm Rathaus und werfen dann halt einfach den Kram aus dem Rathaus raus.
Nee.
Keine Belohnung. Das geht doch auf eine Hungersnot zurück, oder?
Ja. Weitesten Sinne, ja.
Das hat Ach doch. Mirko auch schon eben.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Dass es irgend so ein Ding ist, weil es irgendwann eine Hungersnot gab oder dann zur Erinnerung daran. Das soll uns nicht nochmal geschehen. Die Wurst und der Käse gingen aus.
Naja, meistens wurde sowas ja im Dachgiebel reifen gelassen, ne? Beides, Wurst und Käse.
Ja.
Und meistens auch in so Gemeinschaftsräumen wie dem Rathaus.
Entspräche es denn trotzdem ungefähr dem Sinn des Brauchs, wenn man etwas anderes werfen würde als Wurst und Käse? Oder ist es explizit Wurst und Käse?
Ja, also man könnte auch irgendwie was anderes rauswerfen.
Also wenn es jetzt Gummibärchen wären oder Zuckerwatte.
Ja. Vielleicht war es.
Das ist der im Carmelo oder was?
nee, also es war Griech. 1315 wurde Rapperswil von Zürich angegriffen. Damals reichten die Bürger, die noch Lebensmittel hatten, diese aus den Fenstern zu den Bürgern, die nichts mehr hatten. Seither wird dieser Brauch gepflegt und symbolisch im Rathaus wiederholt.
Ein Akt der Solidarität wird dort gefeiert.
Mhm. Also die Bürger von Rapperswil waren zumindest damals sehr...
ja. Kann heute nicht mehr passieren, würde ich sagen.
Ja, sehr, sehr umsichtig.
Ja, die haben alle Schweizer Konten, denen kann nichts passieren. Ja.
Ui.
Kommen wir zur nächsten Frage. Warum sprangen 1966 während einer NATO-Konferenz in Bonn alle Beteiligten von ihren Sitzen auf und rannten ans Fenster?
Kannst du den nochmal wiederholen?
Ich lese die Frage nochmal vor. Warum sprangen 1966 während einer NATO-Konferenz in Bonn alle Beteiligten von ihren Sitzen auf und rannten ans Fenster?
Na, weil es da was zu sehen gab.
Ja.
Also, der Eismann war da.
Ja. Na, sie hätten
also eine Person?
Nein.
Ein Flugzeug?
Nein.
Zeppelin? Ein Fluggerät?
Nein.
Auto. Das war der sogenannte Bonner Fenstersturz. Nee.
Oh Gott, nee.
Also es war kein Mensch. War es
ein Tier, was wir gesehen haben?
Ein Tier, ja.
Giraffe.
Nee.
Zebra.
Ein Elefant.
Nee.
Das war easy. Ein Bär wird es nicht gewesen
genau,
sein.
Genau, der
Bruno Problembär war ja Bertha, später.
Der Wiesbaden. War später. Bruno war später.
NATO, das wäre dann aber auch nicht unbedingt Deutschland, ne?
Wir waren in Bonn.
So, NATO-Hauptgebäude ist also in Bonn.
Hat er gesagt, Bonn.
Ja, gesagt. Ja. Okay,
getroffen.
Ja, ist gut.
War in Bonn.
Es war ein Tier.
Ja.
Ist der Bonner Zoo für irgendein Tier bekannt? Wisst ihr das?
Haben die Bonner überhaupt einen Zoo?
Keine Ahnung. Ich war mehrfach da, aber ich wüsste es nicht.
Rasen.
Ein Gepard, aber das glaube ich auch nicht. Die sind viel zu. Wieso sollte der
rauskommen? Hat das was mit dem Rhein zu tun?
Ja.
Da gab es einen Alligator, der vor dem Fenster
herumgeschleudert
ist.
Nein.
Aber ein Krokodil oder so?
Nee.
Ein Tier, was standardmäßig nicht im Rhein lebt?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, ein Nilpferd nicht, ein Krokodil nicht. Was ist denn noch so?
Aber wie bekamen die das mit? Also das muss ja laut gewesen sein, wenn ich da jetzt an so einem Besprechungstisch sitze mit
ja, großer Runde. Ja, wahrscheinlich hat ihnen jemand gesagt.
Ja, wahrscheinlich hat irgendwer irgendwie...
Es ging über die Dolmetscheranlage.
Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie den Elefant tröten hörte. Und
Pinguine, oder ein Schweinswal oder sowas aus der Nordsee.
So eine Robbe oder so, die machen doch auch ein Geräusch.
Frank?
Walross.
Ja.
Füllen wir deine Idee nochmal aus, weiter? Also,
der Rhein mündet in die Nordsee, ne? Im weitesten Sinne. In Holland. Könnte das so ein kleiner Schweinswal gewesen sein?
Oh, ich hab die ganze Zeit weiter bläst der auf die Lippen.
Es war tatsächlich ein weißer Wal, der bei der Nordseemündung
des Rheins noch dazu.
Falsch abgebogen war und den Rhein entlang schwamm, ja.
Du blamierst dich heute überhaupt nicht. Hab ich doch gesagt.
Bin ich damit etwa lobend erwähnt? Nee,
ja, komm. Ja, doch.
Und ja, ich habe die ganze Zeit mal, da bläst der auf den Lippen, aber das ist mir so verrückt.
Ja.
Wie cool.
Ja,
ich bin da bloß drauf gekommen, weil ich dachte immer, der Rhein hat eine Verbindung zur Nordsee und was kann von der Nordsee kommen, ne?
Ja,
das muss man erst mal wissen.
Also meine Geografiekenntnisse sind so schlecht, ich wäre da nicht drauf gekommen, dass irgendwie der
Bonn ist.
Der Rhein mündet bei Rotterdam in die Nordsee.
Ja, aber also ich hätte jetzt irgendwie Bonn nicht.
Oder ist es, es ist bei Rotterdam, ja.
Ja,
weswegen da auch der große
Hafen ist ja noch ein gutes Stück hin. Also
ja, doch, okay, genau, ich gucke gerade. Also
da kam der Eisscholl mit vier Pinguinen, einem Löwen, der Giraffe,
der muss einem Zebra. Irgendwie doch,
der war noch bei Madagaskar.
Da muss ja schon eine ordentliche Strecke zurückgelegt haben, ja. Vorher.
Nicht bei den Fuß. Wenn
ich gerade mal so gucke, ja. Ja.
Das kann man ja bei Google Maps mal austesten. Lässt man sich mal eine Route machen. Aber Schiff haben die gar nicht, ne? Die haben nur öffentliches Auto, Fahrrad, Uber. Schiff haben die nicht im Angebot des Transportmittels.
Ich glaube nicht.
Das muss nachgerüstet werden, finde ich.
Ja.
Ja, gerade von Berlin kommst du auf Wasserwegen unheimlich weit, ne?
Ja, das stimmt. Ja, und es gibt Berlin auch eine kleine Fähre, die im ÖPNV auch mit drin ist.
Ja, genau. Die F10.
Nach
Köpenick. Nee, es gibt doch mehrere. Es gibt die in Wannsee-Kladow.
Ja.
Und dann gibt es, glaube ich, noch eine hinten in Köpenick.
Genau.
Da gibt es auch noch eine.
Genau. Weil sonst musst du doch einen etwas größeren Bogen fahren, quasi, um auf die Insel Köpenick zu kommen, sozusagen. Oder du
fährst. Ist das dieses kleine Venedig?
Weiß gar nicht.
Ich glaube, das ist dieses kleine Venedig.
Ja. Aber also je nachdem, aus welcher Richtung du kommst, müsstest du mit dem Auto oder halt ÖPNV noch einen größeren Umweg machen. Ja. Gut. Machen wir noch eine Frage. Also, noch ein bisschen, also, ja. Machen wir diese Frage hier. Was versteht man unter einer Rosettenabtastung?
Nicht das, man beim Männerarzt kennt. Nee,
das, was mir jetzt einfällt, kann es aber nicht sein.
Nein, das hat doch bestimmt was mit Autos zu tun. Die kriegen doch eine Rosette.
Die kriegen eine Plakette.
Ja, nee. Aber ich habe gehört, dass in der Schweiz oder so, das nennt man auch Rosette, wenn man da dieses Ding bekommt.
Das kann durchaus sein, aber nee. Vignette heißt das.
Und da fühlt man, ob die echt ist, weil die hat nämlich so, die hat so Erhebungen. Und da fühlt man, ob die. Ja, aber eine Rosette ist ja zum Beispiel auch etwas, was man an den Stiel des Bierglases macht. Das ist eine Rosette, die wird aber nicht abgetastet. Außerdem nennt man auch Rosette das, was man unten, da wo der Heizkörper aus dem Boden raus, also die Heizungsrohre
aus dem
Heizkörper rauskommt, das ist auch eine Rosette.
Ja, oder an der Tür
und,
auch, ne?
Wenn man die Dichtigkeit zum Beispiel feststellen möchte, dann könnte man, aber das nennt niemand Rosettenabtastung.
Es gibt ja.
Ist es was Medizinisches?
Schließen wir
das erstmal aus.
Okay, dann.
Nee, das ist auf keinen Fall. Das ist halt ein.
Hat's Irrweg, mit Erotik auf
den er uns definitiv bringen will.
Nein, es hat auch nichts mit Erotik zu tun.
Nein.
Nee,
bin ich der Erste, der ja anspringt.
Nein, ich frage für einen Freund.
Nee, ich habe jetzt mal. Ich frage mich jetzt.
Bilder gibt's nachher.
Wird eine Rosette abgetastet oder ist die Rosette Teil des abtastenden Gerätes?
Gute Frage.
Letzteres jetzt nochmal die Lösung.
Also das heißt, die Rosette tastet etwas ab.
Oder die Rosette umschließt etwas, was abgetastet wird.
Oder ist an dem verwendeten Gerät.
Wenn so ein Kanalroboter oder sowas so eine Rosette über den Sensor hat, gegen die Wand drückt und das dann abgesaugt wird oder so.
Nee, also das, was
die Frage ist,
das,
was,
ah, das, oh, was da ah,
ich hab ja? Idee. Und Mirko hat mir da jetzt die Steilvorlage gegeben. Ist das eine Rosette, die durch den Abwasserkanal durchgeschoben wird, um die Ränder, die Wände zu reinigen oder so, oder abzutasten, ob da was dran ist? Bei der Bahn würde man sowas Lichtraumprofil nennen. Sowas, also so eine Rosette, die ähnlich wie eine Tunnelbohrmaschine durch eine bestehende Abwasserleitung durchgeschoben wird und diese abtastet.
Nee.
Boah,
so aber viel auch Mühe. Nicht,
ich finde Erklärung.
Aber um ich auch finde nicht, um irgendwo Schimmel zu tasten oder so, nee, oder irgendwo, wo es eng ist, nee, hinter Wänden oder
ich
so.
Ich finde Messtechnik ganz interessant. Es wird irgendetwas gemessen und es wird durch eine Rosette dafür gesorgt, dass man einen wohl definierten Zustand in dem Bereich der Messung hat.
Ja, mein Deck ja so. Das geht so in die Richtung, ja, Vermessung, ja.
Und da wäre man dann vielleicht wieder an einem Rohr oder an einer Leitung oder etwas, die dann von innen oder jetzt von außen gemessen wird. Aber es wird halt eine Rosette vor und hinter der Messstelle angebracht, um einen wohl definierten Zustand zu haben. Zum Beispiel, weil man eine Temperatur oder ein Vakuum oder einen anderen Zustand herstellen möchte.
Nee. Hat das was mit Rohren zu tun?
Nein.
Und auch nicht mit Stromleitungen.
Nein.
Mit Schweißstellen.
Nein.
Und auch nicht Dichtigkeit, weil sonst wäre es ja wieder beim Rohr oder eine Schweißstelle.
Das ist aus dem technischen
Bereich. Ja, das ist technisch.
Lebensmitteltechnisch.
Nein.
Aus dem Maschinenbau. Mhm.
Ist es eher was Großes oder ist es eher was in Richtung Feinwerktechnik? Eher was Kleines?
Eher größer.
Eher größer, okay. Wie hieß das Ding
nochmal? Das ist
Rosettenabtastung.
Das ist das alte Verfahren bei der Abgas-Sonderuntersuchung, als das S noch drin war für Sonder und nicht die AU war. Und da musste man nämlich einen Schnorchel in den Auspuff reinschieben und da war eine Rosette dran, die dafür gesorgt hat, dass keine Beiluft dazukommt. Und wenn man ein sehr altes Auto und einen sehr gnädigen Abgas-Sonderuntersucher hat, dann sorgt er dafür, dass trotzdem irgendwie noch Beiluft dazukommt, damit die Werte stimmen.
Nein.
Beim TÜV wird die Stoßdämpfer-Rosette abgetastet, ob die bricht oder sich in Ordnung anfühlt.
Oh ja.
Mm-mm. Derjenige, der abtastet, tastet er die Rosette ab?
Nee.
Also das Werkstück, was die Abtastung vornimmt, ist die Rosette.
Nee, es
auch nicht.
Entsteht eher eine Rosette durch diese Abtastung.
Durch die Abtastung.
Weil da so ein Abdruck zurückbleibt?
Nein.
Das wird rausgefräst.
Mhm.
Ah, bei Nieten, wenn man eine Niete setzt, dann bildet sich der Wulst. Der Wulst wird auch Rosette genannt. Und um zu schauen, ob die Niete denn sauber vernietet ist, tastet man die Rosette ab.
Nein.
Ist aber auch nicht bei Druckknöpfen, das Ding.
Nee.
Seit du dir die Fragen selbst ausdenkst, sind sie schwerer.
Nein, die habe ich mir nicht selbst ausgedacht.
Erklär mal.
Wir sind beim Militär ein bisschen. Die Abtastung eines Suchkopfs einer Rakete mittels Infrarotstrahlen. Diese Abtastung erfolgt in Form einer Acht, wenn der Suchkopf sein Ziel erfasst hat, liegt es genau in der Mitte und bei der Abtastung, also dem rauf und runter und so.
Das Muster, das dabei entsteht.
Genau, das Muster, was dabei entsteht, das ist die Rosettenabtastung.
Und das ist eine Rosettenabtastung, weil es so über die Karte wie eine Rosette aussieht.
Genau.
Oh, wer soll denn auf sowas kommen?
Ja, vor allen Dingen als West-Berliner, der nie was mit Militär zu tun hatte.
Ja, ich bin ein friedliebender Mensch.
Ja, eben. Ja. Bei dir ist es halt was anderes. Ich durfte nicht, du wolltest nicht. Ja, aber das Ding ist schön. Ne? Ich finde ja an dieser ganzen Veranstaltung hier so schön, dass selbst wenn man völlig verkackt, man immer noch seinen Spaß hat und sogar was lernen kann.
Ja.
Finde ich witzig. Finde ich gut. Spaß. Das macht einfach Spaß.
Ja. Kommen wir noch zu einer schönen Frage.
Ja, mach uns noch ein bisschen Spaß,
Michael. Ja. Und zwar, warum wird im Peabody Hotel in Memphis zweimal am Tag ein Fahrstuhl für ein paar Enten reserviert?
Na, weil das mal Elvis da war und der für seine Enten irgendwie seine Enten dagelassen hat oder sowas. Irgend so ein reicher Sack hat da seine Enten.
Also nicht Elvis, aber.
Auf dem Dach des Hotels gibt es einen Pool für die Enten.
Nicht auf dem Dach. Schön. Nicht auf dem Dach.
Davor.
Aber nicht in der Küche.
Nein.
In der
Innenhof.
Farmer Suite.
Nee,
im Keller.
Nee.
Im Keller gibt es einen Pool.
Nein.
Im Foyer.
Ich lass mal gelten. Also in der. Also tatsächlich leben da Enten in diesem Hotel oder wohnen da Enten in dem Hotel. Um 11 Uhr fahren die Enten nach unten in die Lobby, um im Springbrunnen die Gäste zu erfreuen. Um 17 Uhr fahren sie wieder selbstständig nach oben, wo sich ihr Verschlag befindet.
Herrlich. Super. Super.
Cool. Das nennt man auch Therapie. Cool, ne?
Ja. Mirko finde ich auch. Finde ich echt cool.
Deutlicher Punkt für Mirko.
Ja aber.
Es ging sehr schnell.
Ja, das fand ich auch.
Was der McSnyder ja nie so richtig vorher ankündigt, aber dann so zum Jahreswechsel dann bei den Finalrunden dann halt plötzlich dann kundtut, der zählt ja mit. Und man muss sich dann Ende des Jahres, muss man sich dann gegen die anderen
ich schreibe nur auf für die Statistik.
Beweisen.
Ja.
Man darf also häufiger mitmachen, ja?
Mhm.
Ja. Oh, schön.
Ich wohne hier.
Fühlt sich manchmal sogar wie ein Zwang an.
Ich hoffe, ein Innerer.
Ein Innerer.
So, das ging sehr schnell. Was haben wir denn noch? Fragen? Wir nehmen diese Frage hier, und zwar, was ist ein Revolutionsknopf? Oder der Revolutionsknopf?
Den hat Darwin nicht gefunden.
Da gibt es doch dieses Comic-Meme mit dem Superhelden, der dann links den einen und rechts den anderen hat und einer von
ich weiß nicht, was du meinst,
aber das ist was anderes. Revolution, also Umdrehung.
Nee. Wo könnte es diesen Knopf denn geben?
Genetik, irgendwas Genforschung?
Mhm. Ist das sowas ähnliches wie ein Buzzer in diesen Quizshows, wo du raufhaust und dann gibt's halt ein Signal und du machst dich damit bemerkbar und darfst dann die Frage beantworten? Ist das sowas Ähnliches?
Was Ähnliches, ja. Also, aber das ähnlich in großen Anführungsstrichen, ja.
Gibt's aber nicht nur auf Kuba, dass man draufhaut und dann ist Revolution.
Nee.
Ist
sowas ähnliches, wollte ich gerade sagen, ja.
Aber,
also wenn aber das eine Revolution auslösen würde, würde ich mir den Knopf dringend wünschen, ja.
Sowas gibt's aber im Bundeskanzleramt. Im Bundeskanzleramt haben sie genau diesen Knopf. Da werden ja erfahrungsgemäß nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Torte reingewählt Leiter. Und weil die also die haben noch nicht alle Zahlen und können noch nicht alle Knöpfe auf dem Telefon, aber wenn eine Revolution startet und sie müssen den Kanzler informieren, dass es jetzt losgeht, dann haben die extra so einen dicken Buzzer auf dem Tisch. So der dicke Altmaier konnte da dann.
Nee. Und damit wollen die Olaf wecken? Oder wie?
Das ist bei den ersten Tape Drives oder so gewesen, wo man das Band umgedreht hat.
Nee. Ich merke übrigens euch gerade.
Aber Aber das waren getweakte Schallplattenspieler, die der Schallplattenunterhalter in der DDR dann halt noch hatte. Er ließ die Stones laufen und wenn er dann sah, dass irgendwelche sehr unauffällig aussehenden Menschen dann in den Raum kamen, hat er den Revolutionsknopf gedrückt und dann lief dann direkt irgendwas Konformes.
Nee.
Schaltet dieser Knopf im weitesten Sinne ein Gerät ein oder aus?
Ja.
Eine Uhr.
Nein.
Also hat es irgendwas die Revolutionsmaschine. Mit Drehen, Umdrehen oder sowas zu tun?
Nein.
Es wird irgendwas geschaltet.
Ja.
Ist es eine Sicherheitsschaltung?
Könnte man so sehen, oder? Ja.
Mirko. Eine inhaltliche oder eine technische Sicherheitsschaltung? Also geht es jetzt darum, dann ein Kraftwerk abzuschalten oder geht es darum, Vorgänge
inhaltlich, also da wird nicht irgendein Kraftwerk oder so abgeschaltet.
Das ist der Knopf in einem Zug, mit dem der Schaffner den Fahrer überstimmen kann zum Bremsen.
Wir fahren links, so ähnlich. Wir fahren links rum oder rechts rum.
Geht schon mal in die Richtung, also nicht im Zug, aber ja, so in die Richtung geht das.
Flugzeug?
So. Nee.
Müssen
irgendwas
wir
mit Co-Piloten.
Müssen wir uns von dem Begriff Revolution vielleicht etwas lösen, wie wir ihn jetzt so im Verlaufe der letzten Minuten im Kopf hatten, so von wegen Kuba oder so, Revolution?
Nicht unbedingt. Naja,
also auf einem Schiff, das ist dann sozusagen, jetzt ist Meuterei.
Ja, nee. Ich habe eine ganz andere Idee. Hat es was mit Parlamenten oder so zu tun?
Ah.
Weil ist da sowas, es gibt so einen ähnlichen Mechanismus, glaube ich, vielleicht bei irgendwelchen, wie so ein Vetorecht. Also dass die eine Seite dem anderen sozusagen sagen kann, nee, da spreche ich dagegen. Also es gibt das Phänomen ja mit dem Bundesrat und dem Bundestag, aber die machen das, glaube ich, nicht über einen Knopf. Dass da entsprechend dann statt ein Zustimmungsgesetz ein Einspruchsgesetz ist. Also da muss der Bundesrat dann sagen, nee, wollen wir nicht. Also Einspruch erheben.
Aber es läuft vielleicht ja auch nicht überall so gesittet ab.
Es läuft ja nicht überall so gesittet ab. Deswegen sage ich, das ist vielleicht Italien oder irgendwas. Ne? Also irgendwas, wo mit Knopf gewählt wird. Oder Europa
irgendwo, also es
im
gibt,
Parlament.
Gab ja diesen Talk mal Parlamentsschlägereien. Da gibt es ja auch diesen YouTube-Kanal, in dem dann solche Sachen zusammengestellt sind. Und dort braucht man dann auch so einen
Knopf. Aber das wird nicht mit einem Knopf gehen. Es geht wahrscheinlich eher darum, dass eine Person mehr Stimmrecht hat oder Stimmgewicht hat als andere. Und das wird mit dem Revolutionsknopf ausgelöst. Vielleicht ist es sozusagen sagen wir, es gibt zwei Seiten. Also das eine ist halt die Regierung, die besteht aus mehreren Parteien. Und die andere ist halt nicht an der Macht, also es ist nicht die Regierung. Und die Gruppe hat sozusagen, was weiß ich, dreimal in der Legislaturperiode, hat die dreimal das Recht, sozusagen Veto einzulegen gegen eine Entscheidung, die die Regierung sozusagen hat, um da ein Veto einzusetzen. Und das ist Revolution, dass sich die Minderheit sozusagen gegen die Mehrheit auflehnen kann.
Nee, leider
oder,
nicht.
Oder auch, dass gleichberechtigte Parteien wie jetzt Bundesrat, Bundestag, also quasi gleichberechtigte, dass sie dann halt einfach dadurch signalisieren können, wir können hier noch lange drüber diskutieren, wir werden aber nicht auf den grünen Zweig kommen, eigentlich können wir es hier auch abbrechen.
Aber brauchst ja keinen Knopf, das macht ja der Bundesratspräsident.
Eben.
Das sagt der. Aber ich weiß, welches Phänomen du meinst. Hier. Also prinzipiell, ja,
vielleicht hat der vielleicht auch noch einen Knopf, mit dem er irgendwie akustisch eingreifen kann?
Ich hätte eine Vuvuzela im Angebot.
In Richtung, ja. Schon geht so in die Richtung.
So eine Art, was mir jetzt einfällt, ist das so eine Art Räuspertaste für alle oder so, dass man irgendwie die Audioanlage platt macht, wenn es zu laut wird?
So lame, also so, die gute Erklärung, aber so lame ist das? Ach man.
Also wir sind im Bayerischen Landtag, dort gibt es seit 1950 diesen Revolutionsknopf.
Echt?
Damals kam es nämlich zu einer sehr lautstarken Debatte, dass selbst der Landtagspräsident selbst nicht mehr zu Wort kam. Daraufhin wurde dieser Knopf eingeführt, mit dem der Landtagspräsident alle Mikrofone im Saal außer seinem stumm schalten kann, wenn es zu einem verbalen Tumult kommt. Dieser Revolutionsknopf.
Ja, sowas hatte ich im Kopf. Ungefähr dachte ich mir.
Genau, den gibt's.
Wenn der Präse sich nicht mehr durchsetzen kann, weil der Kubicki und ein anderer wieder rumplärren.
Genau, und wurde.
Ja, andere fallen mir dann. Da fällt mir der nur gerade ein, ne?
Genau, wurde zuletzt in den 60ern verwendet, als die NPD Strauß? Im Bayerischen Landtag war.
Achso, oder ich dachte wegen Strauß. Nee.
Ja.
Bayerischer Landtag könnte auch Franz Josef gewesen sein.
Ich wäre da nicht drauf gekommen, weil die heutige Beschallungstechnik da ja eh so ist, dass einem ja das Wort gegeben wird, indem das Mikro angeschaltet wird, aber das war dann halt wohl früher nicht
vielleicht
so.
Vielleicht hatten die früher alle an. Ja.
Ja, die waren dann wohl alle offen, ja.
Jo.
Revolution.
Ja.
Schick.
Ja. Ehe es zur Revolution kommt, ne, ehe sich das aufschaukelt, aus.
Dass man aber super. In Bayern einen Revolutionsknopf hat, ist doch echt irgendwie lachhaft, oder? Jetzt mal im Ernst. Deren Hochschulgesetz hat auch Artikel. Also überall sind es Paragraphen, aber in Bayern sind es Artikel. Habe ich heute gesehen, dachte auch so, okay, ciao, danke. Wir machen was anderes, wir sind die Coolen hier. Wir haben was Neues und Progressives, wir nehmen Artikel.
Ja, ist doch mal. Habt ihr das mitgekriegt, dass das mit dem ISA 2 weiterlaufen lassen für Herrn Söder gar nicht so gut funktionieren wird, weil die ISA so wenig Wasser hat? Die müssen das Ding wahrscheinlich bald wegen Kühlwassermangel ausschalten. Okay. Finde ich sehr witzig.
Ja, irgendwie sowas hatte ich gelesen, ne? Das jetzt unter anderem.
Fand ich auch großartig, Herr Söder.
Die AKWs Probleme bekommen wegen Kühlwasser und so, ja. So.
Weil wir kein russisches Gas mehr kaufen, kaufen wir jetzt russische Brennstäbe, um die.
Ja, genau, die kommt nämlich auch hauptsächlich aus Russland, ne?
Ja.
Nee, manchmal in Südafrika oder Australien auch welche? Ist egal.
So, jetzt bin ich gerade. Warum liegt er denn hier gerade?
Ich habe nämlich gerade. Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können.
Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass ihr heute unter quasi erschwerten Bedingungen hier teilgenommen
habt. Haben wir schon
Das merken wir die ganze Zeit schon deutlich, ja?
Uns werden so komische Fragen gestellt, ne, Mirko?
Ja, war genau. Die ganze Zeit wieder Kategorie Finalfragen.
Und jetzt muss ich mal hier richtige.
So, jetzt mal Einstiegsfrage für 300, bitte.
Und zwar hatte ich nämlich noch in meinem, vom Podstock das Soundboard drinne, wo der verkürzte Timer drinne war, nämlich auf 6 Minuten statt 10 Minuten.
Oh.
Das ist ja frech. Mir kommt es auch heute schon so eine hohe Schlagzahl vor, aber ich dachte, ich spinne einfach.
Ja, und habe auch schon überlegt, und du bist dann gerade, dann habe ich dann doch mal nachgeguckt und so, Das jetzt mal gerade mal ergänzt, beziehungsweise
was ist
bei der
denn
Frage
dann aber
grade,
mit der, dann ist ja die Taxi-Antwort sozusagen zwar richtig gewesen, aber wir hätten noch diskutieren können und wären vielleicht drauf gekommen, das ist echt schade.
Vielleicht auch nicht.
Sind da die Siegchancen
immer Ich habe noch gesagt, es sind die Touris so und vielleicht wäre es dann gekommen.
Geht ja hier um nichts, ne?
Nee, geht nur um Spaß.
Sagt der die ganze Zeit eine Statistik mitschreibt.
Und im Januar heißt wieder,
das wieder gut zu machen, musst du eine extra Frage stellen.
Wir kommen mal noch zu einer Frage, ja. Und zwar.
Sie haben
ich mein Telefon, das hatte noch Ton an, das war Twitter.
Du hast so viele Fragen, dass du dich nicht entscheiden kannst, welche du uns stellst.
Ja, ich habe auch
vor allem hat er zwischen,
zur Not habe ich auch immer noch...
Vor allem zwischen allen Ausgaben immer einen Monat Zeit, um sich vorzubereiten.
Genau, vor allem habe ich auch immer noch irgendwo hier auch noch meinen...
Moses wächst Gras aus der Tasche und dem Max Snyder wachsen die Fragen aus.
Ja, theoretisch habe ich auch irgendwo noch ein Büchlein, wo auch noch Fragen drin stehen, aber ich habe gerade noch genug. Wollt ihr noch eine Friedhofsfrage haben?
Ja, da ich jetzt weiß, was das ist, will ich das haben. Ne?
Okay, letzte Frage.
Das ist die richtige Einstellung.
Und zwar, warum mussten die Totengräber von Paris bei der Beerdigung des französischen Molière tiefer graben als sonst?
Weil er so Molière, übermäßig
das kann fett ich erklären.
War.
Also, kannst du die nochmal wiederholen?
Ja, warum mussten die Totengräber von Paris bei der Beerdigung des französischen Molière tiefer graben als sonst?
Also ich kann nur eine Geschichte aus dem Frankreich oder aus dem Paris-Urlaub erzählen. Wenn das der Friedhof ist, an den ich gerade denke, dann ist das der, wo es mehrere Schichten an Gräbern gibt. Die haben den immer wieder neu aufgestockt sozusagen, weil irgendwann alles voll war. Und vielleicht war der sozusagen unter mehreren Schichten von Gräbern begraben und die mussten deswegen sehr tief graben. Weil
die haben sie anschließend dann gemischt wieder drüber geworfen.
Keine
oder?
Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Die, ja, sind
die haben ihn tiefer gelegt, damit noch einer drüber passt.
Aber der wurde vorher tiefer gelegt sozusagen, weil der Friedhof voll war und dann haben die nächste Schicht angefangen.
Nee. Mussten sie nur tiefer graben oder mussten sie auch in eine Richtung graben?
Nein, tiefer graben. Ganz kurz nur noch tiefer. Als Tipp sozusagen, bei Molière handelte es sich um einen Komödianten.
Er wollte stehend beerdigt werden. Weil er
große Schuhe anhatte.
Nee. Vielleicht lag der da überhaupt nicht.
Doch.
Er wurde stehend beerdigt.
Nee.
Wäre Embryonalstellung.
Er hatte einen besonders witzigen großen Sarg.
Nein.
Er hatte seine Stelzen. Nee, das wäre wieder stehend.
Ach, damit die Leiche nicht geklaut wird.
Nein.
Das war Jim Morrison.
Die mussten besonders tief graben.
Und Chaplin.
Ja, bei Chaplin war das genau, ja.
Er wollte, hat, war ja nicht nur Komödiant, seine Comedy-Show war ja eine Pudelshow und er hatte 24 pinke Pudel und die wurden dann eingeschläft, also das war wie so eine Grabbeigabe in Ägypten und die wurden mitbeerdigt und damit die alle da reinpassen, mussten sie ein bisschen tiefer graben.
War es in seinem letzten Willen, dass er besonders tief beerdigt werden wollte?
Nein.
Hat die Tiefe irgendeine Bewandtnis? Also die Zahl, die Meterzahl oder so?
Nee.
Okay.
Er wurde auch schlicht nicht, weil tiefer gelegt war. Als die anderen.
Mhm.
Weil er so dick
mit der Frage
war.
Kann man vorher schon weit.
Beerdigt werden, also nee. Statt stehend und liegend.
Mhm.
Aber mit der Frage kamen wir vorhin schon ein bisschen weiter. Hat es einen technischen oder einen inhaltlichen Grund?
Keinen technischen Grund.
Mhm. Er wollte das so.
Nein.
Die Verwandtschaft wollte das so.
Andere wollten es vielleicht so?
Ja, andere wollten das, ja.
Vielleicht haben die sich für den geschämt.
Nein. Also, ja, nee.
Aber hat das was mit Ehre zu tun, wenn jemand besonders tief liegt?
In dem Fall nicht.
Oder mit Unehre. Mit Unehre.
Ja, in die Richtung.
Das meinte ich ja. Man hat sich für den geschämt, weil man hat den tiefer begraben, damit er nicht so schnell wieder rauskommt. Sozusagen.
Ja, nee.
Weil der also, er war für seine Familie peinlich, weil er einen Job gemacht hat, der ist sozusagen nicht der Anwalt geworden, nee. Nachdem Papas immer Anwälte geworden sind.
Damit man verhindert, dass sein Geist wieder zurückkommt.
Ja gut, also was jetzt so der Grund war, dass...
Dann hätten sie verbrennen sollen. Also,
das hab ich doch gesagt, damit er nicht so schnell rauskommt, wenn er wiederkommt, als Wiedergänger.
Ja...
Der war nicht christlich oder so. Und dann haben die gedacht, der kommt wieder, wenn der tot ist. Der war nicht religiös. Ah, weil in Paris sind ganz viele Friedhöfe jüdisch. Ganz viele Friedhöfe sind jüdisch dort.
Und ja, das meinte ich. Und wenn man tief genug gräbt, dann ist es nicht mehr jüdisch und dann ist es, dann dürfen auch irgendwelche.
Ja, dieser jüdische Friedhof ist nämlich, glaube ich, nicht von Anfang an jüdischer Friedhof gewesen.
Also in der Lösung.
Oder sie mussten tief genug graben, damit sie den jüdischen Teil erreichen.
Nee, oder also in der Lösung kommt das Wort Teil, christlich vor. Also
da mussten sie halt
vielleicht tief war genug das graben, mal christlich Gott, und nicht jüdisch. Und dann ist das gekippt und sie mussten so tief graben, um in den christlichen Teil zu kommen.
Nein. Nee.
Naja, könnte man ja an Erdschichten erkennen.
Also
oder
damit
so.
Es nicht
Religionsstacking auf Friedhöfen.
Damit er in heiliger Erde begraben ist?
Nein.
Damit er in gesegnet, naja, nee, stimmt. Heilige ist genauso wie wenn da jemand Weihwasser drauf geschüttet hat, kann man ja hinterher aber auch noch machen. Aber hat es was damit zu tun, dass er die, anders. War Molière religiös oder war der nicht religiös? Weil wenn der nämlich nicht religiös war, ist das ja ganz anders.
Er war Gotteslästerer.
Der hat vielleicht Witze drüber gemacht als Humorist.
Er war Gotteslästerer.
Und
er war Gotteslästerer und er sollte nicht auf der gleichen Ebene. Genau, er war Gotteslästerer und er sollte nicht auf der gleichen Ebene wie der Pastor begraben werden.
Ich glaube, das war wie alle anderen. Weil das ein christlicher Friedhof war. Und deswegen nicht alle, er ist nicht vom selben Stand, sondern er ist niedriger.
Nein, also ich kann es trotzdem mal gelten. Er wurde vom Erzbischof wegen seiner Kirchenkritik exkommuniziert. Deshalb durfte er nicht in normaler, in Klammern christlicher Tiefe begraben werden, sondern musste tiefer begraben werden.
Das meinte ich mit Stand, weil die anderen sind alle christlich, die auf, was weiß ich, 3 Metern liegen. Und weil er sich verkackt hat, liegt er tiefer. Das meinte ich eben, ja.
Ja, das war...
Hängt den höher.
Genau.
Legt ihn tiefer.
Ja. Naja.
Damit macht man ihm natürlich auch die Auferstehung schwieriger.
Das meinte ich auch damit, als ich sagte, er kommt nicht so schnell
raus. War nicht der Grund dafür.
Verrückt.
Ich war schon nah dran.
Ja, verdammt nah dran.
Verdammt nah an der CD.
Verdammt nah an der CD.
Ist gemein. Nur weil ich verdammt nicht die Lösung genau sage, was man sagt.
Mit
und was
verdammt nah dran oder so? Ist doch irgendwas von Bab?
Verdammt. Das war verdammt lang her, ja.
Verdammt lang her. Genau.
Ich sag mal einen.
Aber verdammt nah an der CD ist auch verdammt lang her.
Ja, ja. Also. Ja.
Sehr schön.
Das kam ja auch vom BASF Bab.
War das BASF?
BASF. Hat er den Tweet gesehen oder nicht?
Das war nämlich die BASF Chrome Maxima 2, verdammt nah an der CD.
Habt ihr den Tweet mal gesehen? Der kommt ab und zu mal vorbei. Kauft keine Kassetten der Band BASF. Da ist gar nichts drauf.
Ja, genau.
Köstlich.
Ja, stimmt, ist von BASF. Ja, Chrome Maxima 2, genau. Tatsächlich, ja.
Ja, das war doch, also bei uns war das zumindest auf dem Schulhof und auch später noch ein Religionskrieg, TDK oder BASF, ne? Das war
Maxwell.
Ja. Maxwell. Oder Maxwell. Maxwell auch, spielt auch noch eine Rolle.
Maxwell. Glaube ich, oder? Maxwell.
M-A-X-E-L.
Bei Maxwell gab es, glaube ich, auch als Hersteller. Weiß auch nicht gerade was. Ja.
Also, und bei Disketten war es ja ähnlich dann.
Ja.
Vor allem der Amiga hat sie nicht alle gefressen. Insbesondere die billigen nicht.
Er hat eher zu viele gefressen.
Ja, gefressen hat er sie, aber oft nicht, die 90er.
Es gibt eine Bits und
Früher war alles besser, nein.
Es gibt eine Bits und Folge von 2012, Nummer 314, verdammt nah an der CD.
Verdammt nah an der CD.
So, ungefähr so lang, wie die Sendung her ist, so lang, ist das an sich auch gefühlt zumindest.
Ich glaube, die habe ich sogar noch gehört.
Da habe ich noch keinen Bus gehört, glaube ich. Gut, ja, ihr habt euch gar nicht so schlecht geschlagen heute, also.
Warst du jetzt schon fertig, oder was? Ohne, dass du ansagst, letzte Frage. Das geht nicht.
Doch, ich hatte gerade letzte Frage, habe ich gesagt. Oder wollt ihr noch
eine? Ja, hat so voll
Schien genutzt. Du hast gefragt, Friedhofsfrage, aber nicht letzte Frage.
Mirko kann ich ihn nur kriegen, ne? Nee, ich wollte auch sagen, also egal wie es ausgegangen ist, ob ich mich blamiert habe, ob ich was hatte, es hat einfach einen Wahnsinnsspaß gemacht. Ja? Es war einfach launig.
Ja, hat ja wirklich Spaß gemacht. Also ich bin mach gern wieder dabei. Mal.
Ja, ich auch.
Ja.
Wenn man, ich schließe mich Mirko an. Ja, gerne. Gerne wieder.
Ja.
Guter Iber.
Ja, gerne wieder.
Top gerne. Kauf. Sterne.
Schneller Versand.
Top, top Podcaster. Ja. Alles bestens.
Ja,
ja, ich hoffe, dass es für die Zuhörer auch unterhaltsam war. Also ich würde sagen, es müsste eigentlich unterhaltsam gewesen sein, wenn ich so die anderen drei außer mir mit ihren Bemerkungen mir nochmal rekapituliere.
Das ja, doch, auf jeden Fall was gelernt heute, ja.
Ja, das auch.
Mhm. Erschreckend ist es immer, wenn man sich die Folgen dann später nochmal anhört.
Ich höre mir die meistens
nicht an. Nee, also die würde ich mir auch nicht nochmal antun.
Ich vergesst das und ich erinnere mich dann zu schnell wieder und dann denke ich, ja, nee.
Nee.
Ich finde es, also es ist manchmal dann schon sehr
ja.
Verblüffend, wie Schlag auf Schlag da manche Sachen da um die Ohren gehauen werden.
Ja, wo wir
gerade bei so ein Funke-Idee, ne?
Hm. Ja, ja.
Ja.
Und ja, dieser Funke-Idee war, glaube ich,
also bei
ein Hotelzimmer, wo ich RTL gucken musste und das war das einzige Erträgliche, was lief. Eine Dokumentation über Hotels.
Bei der Statistikauswertung letztes Jahr hatte ich tatsächlich sehr, sehr viel Kombo-Lösung dabei. Also entweder wo irgendwie alle gemeinsam irgendwie auf die Lösung gekommen waren am Ende so, oder wo zwei gemeinsam irgendwie, der eine hat das gesagt und der andere so, ah, kann es sein? Und so aufgrund des was der eine gesagt hat, kam die andere eine Idee und so, und da habe ich dann
das kann ja auch unheimlich Spaß machen, ne?
Ja,
ja. Ja, ja. Ja, letztlich haben wir uns ja doch, ja, das kommt wahrscheinlich häufiger vor, dass sich die Mannschaft so hochschaukelt.
Ja. Eingruft. Ja, und eingruft. Also man merkt so über die Sendung weg immer so ein bisschen, wie es sich eingruft. Und sind fast in beliebiger Kombination, wer da jetzt gerade. Also
ja, das war auch das Resümee nach der ersten Turnierausgabe letztes Jahr. Wo es dann hieß so, ja, jetzt spielen nicht alle miteinander, sondern gegeneinander. Ja, es geht um was.
Wie?
War dann,
wie jetzt?
Hieß es am Ende
Weihnachten
so,
war schon anders. Ja, das stimmt.
Hieß
da also, haben wir uns auch noch drüber unterhalten hinterher, ne?
Genau, also war auch bei der ersten Ausgabe im August letztes Jahr so, dass da ich so, ja, war anders, aber jetzt ist nicht so dynamisch, weil man ein bisschen mehr überlegt, um den anderen nicht irgendwelche Ideen zu geben und Punkte zu klauen, sozusagen, ja.
Aber weil ich dann auch immer schön finde, wenn es dann halt relativ am Anfang der Sendung dann irgendwas gibt, auf das dann immer wieder zurück
wird. Ja, also Klassiker, ja.
Irgendwie so. Der Baum, so, ja, der verschoben wird oder was war es. Solche Sachen, das auch immer schön. Kommt natürlich auf die Fragen.
Und Max Snyder hat halt auch einfach Max Snyder hat so ein schönes Gefühl für Absurditäten auch, ne?
Mhm.
Finde ich.
Ja.
Das kann man schon unterschreiben, ja.
Ja.
Oder skurrile
die eine absurde Frage. Die eine Frage mit dem Typ, der da irgendwie 25 Cent ein Zollgebühr bezahlen musste, weil er über einen Fluss geschwommen ist oder sowas.
Ja, genau. Das war schön, ja. So.
Ja. Und wir haben uns einen abgekaut und und da kommt so ein Bullshit dabei raus.
Ja, ja.
Dass irgendjemand hat eine Grenze überquert oder irgendwie sowas war es, ne? Hat irgendwie eine Grenze überquert beim Schwimmen oder.
Ja, genau. Ich guck mal, ob ich die gerade noch.
Das meinte ich, dass Max Snyder so ein schönes Gefühl für skurrile Fragen hat. Das finde ich auch sehr schön. Jo, gefällt.
Ja. Aber ich würde ja gerne mal eine gekaperte Gala Beat in Folge machen, bei der Max Snyder im Rateteam mit ist.
Ja, das wäre es natürlich. Ja, gerne.
Es fragte, also zum einen
den mal vorführen.
zum einen fragt jemand vor einer Weile so, ob es dann irgendwo
Wir drehen das Format
die, um, jeder von die uns auch, darf auf, einmal. Aufgelistet alle Fragen mit Lösungen gibt und so und ob man dann irgendwie was, dann meine ich so, ja, nee, nicht so wirklich und da könnte man ja was draus basteln und hab dann demjenigen die schon gelösten Fragen und Antworten geschickt. Da kam aber noch nichts zurück. Ob da jetzt schon,
oder da derjenige da schon irgendwie was gebastelt hat. Ja, wir müssen eigentlich mal Max Snyder auf die Anklagebank setzen.
Ja, ich hätte eine andere Idee.
Das also, weil ja die Idee, was ich nämlich hatte, ist so dieses so ein kleines Format, weiß er das noch, wo ihr quasi Zugriff bekommt auf die Auflistung mit Fragen aus alten Sendungen, wo dann auch die Lösungen natürlich stehen. Und ihr stellt mir dann diese Frage und ich muss dann in möglichst kurzer Zeit auf die Lösung kommen, weil ich müsste sie ja theoretisch noch wissen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit unterschiedlich groß oder klein, dass ich das noch weiß. Und bei manchen Sachen, ne?
Aber
naja, Mirkus, Mirkus würde ich, glaube ich, unterstützen.
Und zwar, jeder bringt eine Frage mit und am Ende der Folge darf jeder dir eine Frage stellen und du hast maximal 2 Minuten Zeit, sie zu beantworten.
Oh, das ist, aber da musst du echt schon gut recherchieren und er hat ja so seine Quellen und wir müssen erstmal anfangen, ne? Das ist so gemein.
Wenn er Pech hat, dann redet er 2 Minuten.
Ich wüsste noch nicht, wo ich suchen sollte.
Ich auch nicht. Oh. Aber ich würde mal Mirko fragen, der hat da scheinbar eine Quelle.
Schottsammelsurium.
Es gibt Foren.
Ich empfehle Schottsammelsurium.
Es gibt so einen Random-Button bei Wikipedia.
Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Gute Idee. Ja,
bei Wikidata einfach random irgendwelche Trivia aus irgendwelchen Wikipedia-Artikeln rausgeworfen. Ich glaube, da kommen wir wirklich schon sehr weit, ja. Die Trivia sind ja immer besonders toll.
Ja, also kann ich auch noch sagen, ich habe größtenteils tatsächlich noch Fragen aus den Originalshows, aus der Originalshow irgendwie. Und dann halt auch so, ja, einfach so, was man halt irgendwie so mitbekommt, wie halt vorhin das mit der, was denn sowas, was sich halt einfach so ergeben hat, wo man so, ach, das könnte man schon als Frage nehmen. Das mit dem Radfahrern zum Beispiel vom Anfang, das hatte ich auf TikTok gesehen irgendwie und dachte, oh, das kann man cool als Frage irgendwie benutzen. Genau, mit das mit dem Revolutionsknopf hatte ich auch schon mehrfach schon irgendwo mal gelesen oder gesehen, tatsächlich. Und gibt dann noch was anderes, was ich auch sehr cool fand, wo ich immer noch im Überlegen bin, wie macht man da eine Frage draus? Weil das Ganze tatsächlich auch was Faszinierendes ist. Und ja, aber liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft uns natürlich auch Fragen einsenden, wenn ihr da irgendwas Lustiges habt. Auch nochmal, um auf die Auswahl meiner Fragen zu kommen, es ist natürlich meistens irgendwas, wo irgendwie so, entweder kann man mal davon schon mal gehört haben oder durch Allgemeinwissen irgendwie so ein bisschen drauf kommen oder durch irgendwie rumraten, drauf kommen, dass jetzt kein nicht Spezialfachwissen irgendwie nötig oder ja.
Nee, aber es ist natürlich durch die Skurrilität sehr schwer, es aus dem Allgemeinwissen zu beantworten. Ne?
Ja, aber nee, manchmal gibt es ja auch so Redewendungartige Sachen oder so. Oder was.
Ja, ja.
Ja,
aber wenn ihr die Fragen einsendet, schickt sie bitte in cc an qualitätssicherung@galabinitin.sentonic.org.
Nein, die Fragen schickt ihr an fragen@galabinitin.de. Beziehungsweise, muss ich da mal schauen, ich habe ja auch natürlich mir die Domain nichtgenialdaneben.de auch gesichert. Ich glaube, da kann man auch Fragen hinschicken. Ich habe das mal vertweetet auch schon mehrmals. Aber die, genau, man kann an beide Adressen, also fragen@genialdaneben.de, das ist die andere Sendung, fragen@galabinitin.de oder fragen@nichtgenialdaneben.de. Alles super. Zusammen, ich cheate das auch nochmal und schreibe das in die Episode auch nochmal mit rein. Und ja, bedanke mich für eure Zeit.
Hat Spaß gemacht.
Ja.
Einfach nur Spaß gemacht.
Das kann ich nämlich ja immer so. deswegen wohne ich hier jetzt auch noch wieder 3 Wochen, 5 Stunden und 82 Tage.
Du wirst bald wieder aus dem Schrank rausgeholt.
Da kommt mal wieder während dem Staubwedel und ich niese und dann werde ich wach.
Okay.
Das ist wieder Netzer. Der wird auch nur für die WM aufgetaut.
Der wascht mal jemand kurz das Toupet aus.
Ja, oder hier der Peter Obern beim ESC.
Ach, der. Oh ja.
Was ist eigentlich aus Herrn Fleischhauer geworden?
Der wird immer exhumiert, ne? Der ist da. Den müssen sie da exhumieren.
Ja, der wird immer eingefroren wieder am Ende
des
ESC und dann später wieder aufgetaut, ja. Oder ein Carbonit, ich weiß nicht. Oh Gott. Gut.
Vielen Dank fürs Mitmachen dürfen.
Es wird mir jetzt hier im Zimmer zu warm. Ich muss
Fenster aufmachen. Das wird jetzt auch sehr kurios.
Ja, Ich mache jetzt das Fenster auf.
Ich wechsle jetzt auch direkt weiter, denn Danny Bierlo nimmt gerade einen Thekenschnack auf und da gehe ich jetzt so ein bisschen die Party sprengen.
Genau. Falls ihr mehr vom Mirko hören wollt, sein Podcast heißt Sendungsbewusstsein.
Mhm. Und da gibt es jetzt innerhalb der nächsten 4 Folgen auch irgendeine Folge mit jemandem, dessen Stimme ihr aus diesem Podcast kennt.
Ja, genau. Ja.
Und ich muss sagen, also wenn ihr nichts hört von Mirko, aber die 3 Folgen mit Enno Lenze, die müsst ihr hören. Die sind sowas von grandios. Dankeschön. Aber die anderen sind auch nicht schlecht, aber die sind wirklich. Also, ich werd rot, was denn?
Hör auf.
Na, passt zum Bart, komm, ist okay.
Und ja. In meinen Favoriten drin sind ja auch die hinter den Kulissen Kongress und Camp.
Mhm, ja, die kann ich auch
empfehlen. Ja, immer ganz gut.
Da muss ich schon mal nachlegen.
Aber die drei. Ich muss die drei wirklich rausheben. Aber alles andere ist auch super, keine Frage.
Ja.
Den Frank könnt ihr hören bei dem Podcast Hör doch mal zu.
Den mache ich mit einer Transfrau. Ich habe mit einem Kerl angefangen, mittlerweile mache ich den Podcast mit einer Frau.
Ja.
Und habe in dieser Zeit wahnsinnig viel gelernt. Und ich mache da gelegentlich auch Einzelausgaben, wo ich mich mit Leuten unterhalte über ihre Berufe und ihr berufliches Umfeld. Da kann man den Max Snyder zum Beispiel in der letzten Episode hören.
Genau, wollte ich gerade sagen, da war ich auch schon. Ja. Gut.
Kann man dann da in der Tiefe hören.
genau.
Ich glaube nicht, dass es bei dir angerissen wurde. Das ging wahrscheinlich schon ganz schön tief. Du bist da so intensiv. Doch.
Nein.
Ja.
Wir haben uns kurz gehalten, nur 1,5 Stunden.
Ja.
Na gut, verglichen mit dem Link mit Enno Lenze war das natürlich ein ganz kurzer Aufsager. Ja, okay.
Ja, ich pack alle Links zu den Twitter-Accounts und Podcasts in die Shownotes-Beschreibung zur Episode. Und ja, dann sag ich mal Tschüss und bis bald.
Tschüss.